Einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Folge Velo Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute holen wir die vergangene Folge Velo Race nach, die sich aufgrund von gesundheitlichen Problemen meinerseits zwischen den Weihnachtsfeiertagen eigentlich hätte aufgenommen werden sollen, aber da muss ich die Segel streichen, deswegen möchte ich euch noch allen ein gutes neues Jahr wünschen. Hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtstage, seid gut ins neue Jahr gekommen und habt soll euch im neuen Jahr nur Gutes widerfahren. Und da ich heute extrem schlechte Laune habe, dachten wir, das kann der Thomas nicht alleine auffangen, obwohl er wirklich ein sonniges Gemüt ist. Da müssen wir noch jemand anders dazu holen. Und da haben wir gegrübelt, haben Leute angefragt, sind nicht gekommen und der andere hatte keine Zeit. Und am Ende ist es dann doch was Altbewährtes geworden. Deswegen grüße ich in erster Linie den Thomas aus dem schönen München.
Guten Abend.
Und wie Karl aus der Kiste, Phönix aus der Asche, vom Bodensee. Manche werden ihn vielleicht noch kennen. The artist formerly known, wie soll man sagen? The artist formerly known as Belmonte. Guten Abend, Chris.
Genau, hi. Wie in alten schlechten Zeiten. Ein frohes Neues euch allen. Ein Jahr älter, hoffentlich ein Jahr reifer. Hi.
Ja, du hast ja, wir haben es oft genug schon besprochen. Herzlichen Glückwunsch auch noch nachträglich zum Geburtstag am 1.1. Deine Mutter hat dich unter Qualen Silvester zur Welt gebracht, nicht ertragen. Glückwunsch dazu auch nochmal nachträglich. Wie jedes Jahr bei uns im Facebook-Feed, die erste Amtshandlung im neuen Jahr. Dir zu gratulieren.
Danke, danke. Ja, hab ich mitbekommen, hab mich gleich gefreut.
Ach. Jetzt tu doch nicht so. Du hast anderthalb Jahre so viel zu arbeiten gehabt, dass du kaum Zeit hattest, Arbeit geht vor, damit verdienen wir unsere Brötchen. Und jetzt hast du ausgesorgt. Habe ich so richtig verstanden?
Naja, so ist es jetzt nicht ganz, aber es ist natürlich schon so, man findet jetzt nicht immer so die Zeit, sich da Velo Home zu widmen, vor allem wenn man teilweise auch abends arbeitet oder abends noch in anderer Weise da beschäftigt ist. Von daher,
wir haben dir gesagt, Prostitution ist nicht die Zukunft. Aber du wolltest es nicht auf uns hören.
Ja, ja, dennoch muss man ja immer seine eigenen Erfahrungen sammeln. Also ich wollte es dann dennoch mal ausprobieren. Hat mich jetzt doch nicht so ganz erfüllt, wie ich es vielleicht vorhatte. Nein, Quatsch. hat einfach in den letzten paar Monaten jetzt nicht so ganz geklappt. Aber ich denke, 2018, auch ich habe da gute Vorsätze. Und ich denke, das wird jetzt im nächsten Jahr oder in diesem Jahr ein paar Mal öfter klappen.
Ja, wir freuen uns immer jedes Mal und denken, jedes Mal, wenn es nicht klappt, dann ist es halt, es gibt gute Gründe immer dafür, dann ist man traurig. Aber man weiß ja, der andere macht es ja nicht aus Boshaftigkeit oder Faulheit oder sonst was. Bevor wir jetzt hier rumschlawenzeln und schlawinern, besprechen wir doch einfach mal, was sich so getan hat in den letzten Wochen und warum. Und was da so interessant sein könnte. Und ich denke, ich weiß nicht mal, was ein deutsches oder ein englisches Sprichwort ist, aber es gibt diesen Spruch vom dem Elefanten im Wohnzimmer. Ich denke, wir sollten mit dem Elefanten im Wohnzimmer anfangen.
Wenn ich Porzellanladen.
Nicht dem Elefanten im Porzellanladen, das ist was anderes. Ich glaube, der Elefant im Raum ist so gemeint, so nach dem Motto, wenn fünf Leute um einem Tisch sitzen und alle wissen, dass dieses Thema aufkommen wird, aber keiner traut sich so richtig anzusprechen oder sowas, da ist ein Elefant. Ich glaube, das heißt, da ist ein Elefant im Raum. Aber genau weiß ich es nicht. Vielleicht kennt ja ein Hörer das. Da ist der Elephant in the Corridor oder sowas. Vielleicht ist es auch ein Hund. oder ein Nilpferd, keine Ahnung. Chris Froome heißt in unserem Fall der Elefant aus Südafrika. Und da hat sich seit der letzten Sendung einiges zugetragen. Wer fühlt sich in der Lage, also ich glaube, dass die meisten unserer Hörer ja wissen, also jetzt also im grob umrissen, worum es geht. Er hat einen positiven Test an einem Tag auf der Vuelta abgeliefert. Ich glaube 2000 Milligramm, wie heißt der Stoff? Clenbuterol, war das das?
Oder Salbutamol.
Mai, irgendein Mol halt. Ne? Und er hat eine Ausnahmegenehmigung. Deswegen darf er dieses Asthma-Spray nehmen. Ob das gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Er hat die Erlaubnis dazu, allerdings nur bis zu einer Maximaldosis von 1000 Milligramm. Er hat das ziemlich genau Doppelte wohl drin gehabt. Und aufgrund dessen hat er jetzt ein Problem und kommt in Erklärungsnotstand. Ist das so ganz grob umrissen richtig?
Grob gesagt, ja. Stimmt das so? Und die Beweis, die Last der, 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 des Beweiserbringens liegt ja jetzt bei, beim Team Sky, beziehungsweise bei Chris Froome, die jetzt beweisen müssen, dass das Ganze auf natürliche Art und Weise einen solch hohen Wert erzielt hat.
Mir kam spontan die Erinnerung, es gab da auch mal die Geschichte von irgendeinem Asthma-Spray, was in einem Camper explodiert ist und deswegen so eine hohe Dosis zustande gekommen sein soll bei jemandem, der eigentlich gar nichts hätte nehmen sollen. Gelesen habe ich auch, 2000 Milligramm sind eigentlich über einen Inhalator wirklich nur unter massiver Anstrengung zu realisieren. Das heißt, eigentlich ist das durch Inhalation kaum möglich.
Zumal ja dieser Test, zumal diese 2000 Nanogramm sind es, glaube ich, pro Milliliter, ja, bei dem Test festgestellt worden, und Salbutamol hat ja auch nur eine Halbwertszeit, eine relativ kurze, sprich, er muss das Ganze ja irgendwie kurz vor dem Dopingtest so eingenommen haben, wenn er es dann über einen Inhalator eingenommen hat. Also, um das mal so darzustellen, so ein Zug aus einem Inhalator, so einem Asthma-Inhalator, sind 100 Nanogramm.
Das heißt, er hätte 20 Mal das Ding ansetzen müssen, kurz vor der Dopingprobe. Habe ich irgendwo auch den Vergleich gelesen. Das wäre so, also wenn er das so gemacht hätte, wäre das ungefähr so, wie wenn man von der Polizei angehalten wird wegen einer Alkoholkontrolle und dann nochmal den Schnaps in die Schnapsflasche ansetzt, um einen tiefen, glücklichen Schluck davon zu nehmen.
So ungefähr, ja. Also, ja.
Chris, du kennst dich mit Alkoholkontrollen und mit Spirituosen aus. Wann hast du das letzte Mal die Flasche Schnaps angesetzt während der Alkoholkontrolle?
Also während der Fahrt noch nie, aber ich hatte eine Situation nach der letzten Weihnachtsfeier, das ist tatsächlich noch gar nicht so lange her, das sind jetzt so 3 Wochen, Gott sei Dank hat mich meine Freundin abgeholt von besagter Feier und sie musste dann blasen, weil nachdem wir das Fenster geöffnet haben, sehr, sehr schnell klar war, okay, da war jetzt ein Stückchen was im Spiel, aber zumindest muss ich sagen, wenn es jetzt die reine Inhalation gewesen wäre, die wir im Auto sicherlich mit mehreren Insassen gehabt hätten, dann wäre der Wert jetzt, der dann bei ihr gemessen worden wäre, sicherlich jetzt nicht so hoch gewesen, wie es jetzt bei Chris Froome der Fall war. Also ich finde die ganze Sache sehr, sehr schwierig zu beurteilen. Also was ich mich natürlich jetzt frage, okay, generell die Sache, dass nahezu das komplette Feld oder die Hälfte des Feldes oder 3/4 des Feldes, genaue Zahlen liegen mir jetzt gar nicht vor, dass da die Spitzensportler allesamt Asthma haben und deshalb irgendwelche Sondergenehmigungen haben, das finde ich schon mal als normaler Mensch so ein bisschen befremdlich.
Naja, dazu
muss generell man, schon ja, mal.
Naja, da muss man auch sagen, das ist ja kein klassisches Asthma, sondern ein sogenanntes Belastungsasthma. Und wenn du halt so einen Test machst, einen Belastungstest, und habe ich gelesen, wenn es danach so ist, dass nur 10% deines Lungenvolumens nach diesem Belastungstest fehlen, dann kriegst du schon so einen Attest. Also es ist gar nicht mal so schwierig, da an sowas heranzukommen.
Deutschland gegen Argentinien bei irgendeiner Fußball-WM oder EM, EM wird es wohl kaum gewesen sein, bei einer nicht allzu lang zurückliegenden WM, weiß nicht, ob es ein Viertelfinale, Halbfinale oder so, man mag mich korrigieren, da haben 9 Spieler auf dem Platz dieser Asthma-Genehmigung gehabt. Also 9 Spieler, die im Kader standen, hatten die Erlaubnis, so ein Asthma-Spray zu benutzen. Also ist jetzt auch nicht irgendwie eine Randerscheinung, die nur beim Radsport auftritt.
Das ja, aber man kann sich das
allgemein schon spitzensport-spezifisches Problem.
Schon beim Radsport eigentlich eher ganz gut vorstellen, weil man muss ja überlegen, du atmest ja eigentlich den ganzen Dreck, der in der Umwelt ist, ein. Und das ist ja eigentlich sehr, sehr logisch, dass da die Lunge irgendwann so ein bisschen kollabiert oder gar nicht mehr die volle Leistungsfähigkeit entfalten kann.
Also vielleicht, ich glaube auch, man muss verschiedene Problematiken da, wie soll man sagen, voneinander trennen. Punkt A, völlig richtig von dir, Chris. Warum kriegen diese Sportler diese Ausnahmegenehmigung? Man könnte ja auch einfach sagen, pass mal auf, wenn deine Lunge einfach nicht so stark ist wie die von jemand anderem, dann hast du einfach Pech gehabt. Finde ich einen völlig legitimen Ansatz. Hat man sich aber vom Regelwerk her irgendwann mal zu entschieden, es nicht so zu machen, sondern zu sagen, okay, wenn jemand ein Problem hat, ich meine, man könnte ja auch sonst sagen, du kannst nicht so stark, der Chris kann nicht so stark treten wie der Thomas, also kriegt der Chris einen kleinen Motor rein.
Es gibt ja einfach verschiedenste Ansätze, klar, ja. Kann man sagen, okay, gut, der eine kann nicht so gut atmen wie der andere, dafür hat vielleicht der andere ein größeres Lungenvolumen oder was weiß ich was. Und wenn das Lungenvolumen da betrachtet wird, dann ist es, gilt es dann ein Stück weit so als naturgegeben oder vielleicht auch trainingsgegeben. Das ist aber beim Asthma dann nicht so der Fall. Und da
andererseits kann man sich natürlich, andererseits wird sie aber auch einem Brillenträger nicht verbieten, die Brille anzuziehen.
Das nicht, aber eine Brille, gut, klar, ein Stück weit ist es natürlich schon leistungssteigernd, weil man dann vielleicht
die Kurve
ein bisschen besser anfahren kann.
Ja. Sicherlich,
aber.
Aber warum darf der eine Torhüter beim Fußball eine Brille tragen? Ja. Was ihm ja auch eine bessere Leistung bringt, als er sonst ohne Brille erbringen könnte. Also es gibt ja verschiedene Argumentationslinien, die man so aufbauen könnte. Aber wenn man jetzt einfach mal davon ausgeht, das ist erlaubt. Also das Regelwerk sagt, wenn du dieses Problem hast, gibt es eine Ausnahmegenehmigung und dann darfst du bis zu einer maximalen Dosis von X dieses Zeug im Blut haben. Das ist, glaube ich, unstrittig und das ist das Regelwerk so.
Genau, und dann gibt's diesen Höchstwert, der liegt, wenn ich jetzt recht informiert bin, bei diesen 1000 Nanogramm oder dann auch bei einem Milligramm, wenn ich das jetzt richtig umgerechnet habe. möglicherweise. ja, und dann ist da eben auch die Endstufe erreicht, dessen, was akzeptiert wird.
So.
Und dann verstehe ich jetzt eigentlich schon die ganze Debatte schon gar nicht mehr.
Und es gab ja in der Geschichte, also es ist jetzt ein ganz juristisch schwierig gelagerter Fall, es gab ja in der Geschichte des Radsports schon viele solche Fälle, die diesen Grenzwert überschritten haben und da war ja die Handhabung oft ganz unterschiedlich, was natürlich wieder mit den nationalen Verbänden zu tun hat, mit der UCI und dementsprechend, wie sich der Fahrer in der Begründung verkauft hat.
So, und und das ist so ein Punkt, der macht es dann halt auch wirklich, also da macht die UCI, finde ich, sich immer, also weißt du, wenn keine klare Linie gezogen wird, ne, also wenn nicht klar man sich so eine verlässliche eine Rechtsprechung muss aus meiner Sicht, egal ob es jetzt eine staatliche Rechtsprechung oder eine sportrechtliche Rechtsprechung oder was auch immer, muss eine klare Linie haben. Und wenn es da mal so, dann ist klar, dass Unsicherheiten entstehen. Und also ich kann mir andererseits...
Naja, der Grenzwert ist ja klar, nur das Maß der Strafe ist immer ein anderes gewesen.
Genau. Oder der Straffreiheit ja sogar.
Okay, und jetzt sage ich nochmal was im Sinne meines Lieblingsfahrers. Es gab schon Fahrer, die wurden nicht mal innerhalb des Rennens, noch nicht mal außerhalb des Rennens positiv getestet und sind 1,5 Jahre oder 2 Jahre gesperrt geworden, weil eine Blutprobe positiv getestet wurde, die nicht mal innerhalb des Fahrers quasi getestet wurde. Jetzt kriegt man innerhalb eines Rennens sogar noch eine doppelt erhöhte Dosis gemessen und macht hier 3 Monate lang rum. Also kann es doch eigentlich nicht sein.
Nee, also obwohl ich ja Sympathien für das Team habe und den Fahrer auch durchaus zur Seite stehen würde, finde ich auch, wenn es da keine vernünftige Erklärung gibt für, und damit meine ich jetzt wirklich eine vernünftige und nicht ein kontaminiertes Steak, was ja auch schon andere Fahrer vorgebracht haben in ähnlichen Situationen.
Vor allem, stellt euch doch mal vor, 4 Monate später heißt es dann plötzlich, Steak X von Metzger Y in Land Z war kontaminiert. Das kann doch im Nachhinein gar keiner mehr nachweisen.
Vor allen Dingen in Spanien.
Funktioniert
die Duplizität der Ereignisse. Wir sind wieder in Spanien. Wieder die Steaks in Spanien. Also, und es ist ja auch noch, glaube ich, er wird ja vom gleichen Anwalt von Contador auch vertreten, wenn ich das irgendwo zwischen den Zeilen richtig gelesen habe, oder?
Genau, richtig, ja. Aber ich finde, man kann das jetzt moralisch kritisieren, wie man will. Aber rein rechtlich gesehen ist dem Ganzen, also der UCI und auch Chris Froome bislang eigentlich nichts vorzuwerfen. Also die haben sich alle an die Regeln gehalten.
Total.
Beziehungsweise die UCI war ja, es haben sich viele drüber aufgeregt, dass es erst zu spät öffentlich wurde, aber die UCI, da steht es auch in den Regularien, muss das nicht öffentlich machen, sondern kann Chris Froome da die Zeit geben, nachzuweisen, dass dieser Wert auf eine natürliche Art und Weise zustande gekommen
ist. Und da möchte ich eine Sache erwähnen. Ich weiß nicht, wie gut ihr euch noch, unser eins, meiner einer, bewegt sich ja jetzt auch mehr im Kinderfernsehen vielleicht, ne? Erinnert ihr euch an die Muppet Show, an den Gehilfen vom Koch? Nee, ich glaube, das ist der Gehilfe von dem Physiker. So ein großgewachsener, schlanker Typ mit blondem Haar, der immer so. Da muss ich an Toni Martin gerade denken, der sich ja ganz weit aus dem Fenster gelehnt hat und 2 Tage später wieder ganz weit zurückrudern musste. Habt ihr es mitbekommen? Also, dass er so UCI-Skandal und
ja. Ne? Also, er hat wohl einen Anruf eines UCI-Funktionärs kurz nach seiner Stellungnahme da erhalten und ist dann ordentlich zurückgerudert.
Ja, auf da der hat er sich Seite wahrscheinlich ordentlich, wahrscheinlich so nach, hey, Herr Martin, wir haben hier einen Koffer, den möchten Sie nicht, dass wir den öffnen.
Auf der anderen Seite bin ich ganz froh, dass sich heutzutage auch noch Fahrer trauen, sich so stark zu äußern.
Total, aber dann muss es wenigstens
so sein. Ist mir wichtig, also vor allem gut. Also man kann über die Vergangenheit von Toni Martin kann man durchaus auch streiten. Er ist jetzt sicherlich nicht immer in Teams gefahren, die für ihren Anti-Doping-Kampf da wirklich sonderlich Beachtung erfahren haben. Mhm. Oder wo man sagen würde, okay, da wurde jetzt sicherlich nicht zur Trickkiste gegriffen.
Ah, das meinst du? Ja.
Aber ich finde es gut, dass er sich auch so hart äußert. Allerdings muss es natürlich im Rahmen bleiben und allerdings sollte er dann halt auch wissen, wie denn jetzt wirklich die Lage also, dann auch wirklich ist.
Ja, ja also ne, klar, Mund aufmachen auf jeden Fall. Also damit aber dann musst du auch wissen, worüber du sprichst.
Ja.
Ne, also ich zeige nicht mit dem Finger irgendwo hin grob gesagt oder böse gesagt beschimpfe meinen Verband oder den weltweiten ne, zugespitzt und dann kriege ich einen Anruf und sage, sorry, hast du mal hier die Regularien gelesen? Ne, und muss dann wieder zurückrudern. Das ist halt auch nicht ganz einfach, um es mal vorsichtig zu sagen.
Auf der anderen Seite muss man natürlich auch wieder sagen, es ehrt einen Toni Martin, wenn er sich vielleicht die Doping-Regularien gar nicht so genau anschaut, weil das heißt ja dann wiederum, dass er sich vielleicht auch gar keine Gedanken macht, wie er es maximal ausnutzen kann.
Das wissen wir ja seit dem Bildschwur. Also seitdem mache ich mir da gar keine Sorgen mehr. Seitdem er in der Bildzeitung geschworen hat, dass da nichts ist. Also das wäre sonst mein Eid.
Na, ich sag mal so, beim Team Sky weiß man sowas im Regelfall doch sehr genau, wenn es um diese Marginal Gains geht.
Ja, aber
gerade das ist ja verwunderlich, genau. Also dass da wirklich sowas passieren kann. Also ich kann mir jetzt nicht, also jetzt aus meiner persönlichen Meinung heraus kann ich mir nicht vorstellen, dass das durch diesen Inhalator passiert ist.
Nein. Also mir hat jemand, der durchaus mit solcher Materie vertraut ist, gesagt, das kann gar nicht durch solche, durch Inhalatoren so ein hoher Wert erreicht werden.
Ja, und auffällig ist natürlich, dass es nach dieser Etappe war, wo Froome da 40, 50 Sekunden auf die anderen verloren hat und danach, vor allem auf der Etappe am Angliru, dann wieder alle anderen abgehängt hat.
Ja, also das kommt noch erschwerend hinzu, wobei auch da wieder, ne, also ich glaube, ich kann mir eigentlich nicht, oder ich möchte mir nicht vorstellen, dass ein Team Sky, was ja bekannt ist für, ich meine das jetzt nicht auf den Doping bezogen, sondern für seine Präparation im Sinne von, dass wirklich überall drauf geachtet wird. Es wird ein Camp, es teilweise Pläne geschmiedet, dass jeder Fahrer seinen eigenen Camper hat und so weiter und so fort. Dass du als Fahrer so anmaßend bist zu denken, ich mache hier was, das kriegen die nicht mit. Ja, also wenn das so ein Froome-Alleingang gewesen wäre. Oder dass das vom Team gesteuert oder vom Team gemacht oder vom Team initiiert eine Aktion gewesen wäre, die so völlig gegen, also sonst haben sie alles im Griff. Ja, wenn also wirklich von Anfang bis Ende und dann haben sie da so einen Aussetzer, das kann ich mir auch so wenig vorstellen.
Naja, aber vielleicht war es was, was sie nicht berechnet haben. Es kann ja auch gut sein, was wir nicht wissen, müsste man vielleicht mal irgendwie einen Wissenschaftler fragen, dass dieser Wert in einer Wechselwirkung mit einem anderen Medikament zustande kam.
Okay. Ja, aber auch dann würde ich denken, dass kein andere, also ich würde es keinem Team so zutrauen wie Team Sky, auch das in Betracht zu ziehen oder vorher zu testen oder.
Ja, aber letzten Endes, überleg mal, Al Capone wurde auch wegen Steuerhinterziehung gefasst, ja?
Ja. Und
nicht wegen seiner anderen Verbrechen.
Ja, aber sagen wir mal so, wenn du jetzt die 20 Teams dir anschaust, gäbe es ein Team, wo du dir weniger vorstellen könntest, dass sowas vorher auffällt als bei denen?
Das ist ja immer eine Frage der Außendarstellung. Also wir wissen ja nicht, wie das wirklich innen drin, das professionelle Umfeld vom Team Sky aussieht. Also.
Ja, aber das haben die
überall. Du weißt ja vor allem auch gar nicht, wie es jetzt in Chris Froome da im Kopf gearbeitet hat. Also er kämpft jetzt und er arbeitet jetzt seit einigen Jahren auf dieses Double hin mit der Tour und der Vuelta. Er hatte damals 2011, als er das erste Mal, sage ich mal, hinter Wiggins da zurückstehen musste, in einem Jahr, in dem er die Vuelta hätte gewinnen können, ohne Zweifel. Also er war da stärker als Wiggins und hätte er freie Fahrt gehabt, auch Kobo schlagen können. Mhm. Also steht für mich außer Frage, dass er jetzt einfach mal so dieses Mal einfach mal zuschlagen wollte. Und er hatte am Vortag oder am Abend, an dem es wohl passiert ist, natürlich diesen Rückstand von 40, 50 Sekunden, der da jetzt auch schon angesprochen wurde bei einer Etappe. Am nächsten Tag Angliru, sicherlich mit einer der Königsetappen, weil es einfach eine verdammt harte Ankunft ist. Vielleicht hat ein Stück weit in ihm was gearbeitet, was vielleicht schon grob 10 Jahre vorher bei einem Floyd Landis auch im Kopf gearbeitet hat. So nach dem Motto, oh mein Gott, ich will jetzt da unbedingt nochmal was zeigen und gehe vielleicht dieses eine Risiko dann doch ein, was ich unter normalen Umständen jetzt nicht eingehen würde.
Aber ein Floyd Landis, um bei dem Vergleich zu bleiben, also ich glaube, dass ein Froome mit seinen dass ein Landis vielleicht einfach deutlich weniger auch zu verlieren hatte als ein Froome, der ja jetzt im Prinzip, wenn es jetzt keine vernünftige Erklärung dafür gibt und wenn es jetzt dabei bleibt, dass Chris Froome gedopt hat bei der Vuelta und das sozusagen als Makel an ihm haften bleibt, dann kann man ja auch keinen seiner vorherigen Siege wirklich so ernst mehr nehmen. Also ich zumindest könnte es nicht in der Form, in der ich es vorher gemacht habe. Und ein Floyd Landis, ich meine, der sitzt jetzt auf seinem Marihuana-Feld und verkauft Gras. Also dem geht es ja auch noch gut dabei.
Objektiv nachvollziehbar ist es natürlich nicht, aber du weißt jetzt natürlich nie, wie sehr ihn das jetzt kopfmäßig dann auch wirklich belastet. Und die Vorstellung am Angliru war dann doch ein Stückchen suspekt, vielleicht weniger sogar von Froome direkt als von seinem Edelhelfer an dem Tag, von Wouter Poels, der da gefühlt spielend leichter vor Froome da herfuhr, fast sogar noch ein Alberto Contador eingeholt hätte und die zwei fuhren da im Express und haben alle anderen abgehängt.
Wobei die Etappe am Angliru war erst, glaube ich, 2 oder 3 Tage später. Danach war noch so eine kurze Hügelankunft, wo Froome aber dann wieder mit den Besten mitfahren konnte.
Was glaubt ihr denn um das Ganze jetzt? Also, weil ich glaube, wir haben eigentlich alles auf den Tisch gebracht, was man draufbringen könnte und auch an Ansätzen. Was glaubt ihr denn, wie das ausgehen wird? Jetzt so eine völlig aus dem Ärmel geschüttelte Perspektivbetrachtung.
Naja, also wenn er 2018 fährt, würde es mich sehr wundern.
Also, was ich halt sehr gewagt finde, ist die Verteidigungsstrategie des Teams Sky, weil ich habe neulich ein Interview gelesen mit dem Anwalt, der damals Ulissi vertreten hat, und der hat halt gesagt, Ulissi hat von Anfang an darauf plädiert, dass er das aus gesundheitlichen Gründen genommen hat und deshalb auch dieser hohe Wert zustande kam, und dadurch hat er halt vom Schweizer Verband, wo er damals lizenziert war, eine geringere Strafe bekommen als diese 2 Jahre. Aber was das Gericht jetzt nicht berücksichtigen wird, dass Chris Froome natürlich von Anfang an sagt, ich habe das nicht aus gesundheitlichen Gründen genommen. Mhm. Und dadurch riskiert er jetzt natürlich diese Strafe von 2 Jahren. Und jetzt heißt es für ihn einfach alles oder nichts. Entweder er wird freigesprochen oder aber er bekommt die volle Strafe. Und ich finde es halt sehr schwierig, jetzt, wie will man das nachstellen, oder du musst ja quasi eine Situation simulieren, in der du am Ende einer 3-wöchigen Grand Tour bist und dann diesen Wert nachstellen kannst.
Also du meinst, dass die Strategie, die dort gefahren wird, nicht die allercleverste ist?
Naja, wenn sie gut geht, dann hat er alles gewonnen. Wenn sie dann natürlich schief geht, dann kriegt er die Maximalstrafe wahrscheinlich. Also, ja, aber ich schätze, insgesamt gesehen, es ist natürlich für den Radsport sehr, sehr schlecht, weil vor dem nächsten Sommer wird da kein Urteil zu erwarten sein.
Und du, meinst du, die werden jetzt hoffentlich keine Aussitztaktik? So nach dem Motto, okay, wir versuchen das jetzt so lange wie möglich zu strecken.
Naja, irgendwann wird sich dann schon die UCI melden und sagen, beziehungsweise da wird es ja eine Deadline geben, bis dann und dann muss Chris Froome uns eine Erklärung liefern. Aber solange darf er natürlich auch rein rechtlich gesehen an allen Rennen partizipieren, an denen er da teilnehmen will.
Was natürlich für alle.
Es ist ähnlich wie damals beim Fall Contador, der danach auch noch den Giro d'Italia gewonnen hat und bei der Tour, glaube ich, 4. oder 5. geworden ist. Aber letzten Endes, also generell, um dem Ganzen vielleicht etwas Positives abzugewinnen, wir sprechen jetzt darüber, dass irgendwie der beste Rundfahrtenfahrer mit Salbutamol erwischt wurde. Es ist immerhin schon ein Fortschritt dazu von vor 10 Jahren, dass die Leute vielleicht mit Blutbeuteln oder mit EPO erwischt wurden. Also wir reden da jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen über Marginal Gains.
Ja, Das stimmt wohl. Also so habe ich das ehrlich gesagt noch gar nicht betrachtet, aber im Grunde genommen ist das schon richtig, dass da mittlerweile sozusagen also mit kleineren Kalibern geschossen wird oder dass das.
Gut, jetzt kann man natürlich auch die Frage stellen, ist es besser, wenn man wenn man 50 verschiedene Stellschrauben hat und da maximal an die Grenze geht, als dass man sagt, okay, man geht bei einem Präparat an die Grenze, gell? Also ich sag mal so, ich finde das jetzt nicht so positiv. Also was jemand mit Salbutamol macht, das macht er vielleicht auch mit einer anderen Substanz. Da kriegt man es dann vielleicht nicht mit, weil der Grenzwert nicht überschritten wird. Aber dieses ganze Marginal Gain System, also ich finde es auch ein Stück weit suspekt. Ich finde auch dieses System, wie es Wiggins damals durchgezogen hat, ob ich da jetzt Sympathien für Wiggins habe oder nicht, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Ich finde es einfach schwierig, wenn man da mitbekommt, okay, es gibt ein Radsportteam, das sich verpflichtet, da maximale Offenheit an den Tag zu legen und dann wird da alles maximal ausgereizt. Und allein an der Tatsache, dass man einen Chris Froome jetzt nicht suspendiert, kann man ja schon ablesen, dass es diese Null-Toleranz-Politik, wie sie ja eigentlich zu Beginn der Teamgeschichte da ganz, ganz offen verkauft hat, dass die so nicht lebt in dem Team, wie sie damals verkauft wurde.
Ja, also ich würde ihm zumindest ja nochmal die Möglichkeit geben, da irgendwie, also ihm jetzt schon zu suspendieren, ohne dass er die Möglichkeit hatte, sich zu erklären. Für mich ist der Zeitpunkt.
Das haben ja auch schon andere gefordert. Also diese Bewegung für einen glaubwürdigen Radsport, die haben ja gesagt, laut unseren Regularien müsste Froome suspendiert werden. Damals Lampre hat es ja mit Ulissi gemacht, die sind zwar danach aus der MPCC rausgeflogen, aber sie mussten es halt aufgrund ihrer Verpflichtung machen. Mhm. Und Sky ist halt nicht in dieser Bewegung dabei.
Genau. Ne, also ich denke auch, dass der Druck auf ihn jetzt sehr, ich sag mal vorsichtig, relativ groß sein wird und deswegen man auch in Kürze da irgendetwas hören wird und was sagst du denn, also Chris hat sich schon aus dem Fenster gelehnt, du wirst 2018 wird man Froome nicht im Peloton sehen.
Dazu muss ich was sagen, also zumindest nach dem Urteil, ich würde ihm raten, vielleicht vor der Urteilsverkündung vielleicht nicht selbst noch die ein oder anderen Rennen zu verfälschen. Aber natürlich kann man das wahrscheinlich nicht verhindern, dass er jetzt bei Rennen in der Startphase der Saison da am Start steht. Das wahrscheinlich nicht, aber aus meiner Sicht muss so eine Rennstrafe dann sicherlich ein Jahr Minimum sein.
Aber kann ich auch nachvollziehen, weil wenn er nicht gesperrt werden würde, ne, also dann vorher keine Rennen zu fahren und möglicherweise sich und sein Team um Punkte zu bringen, wäre ja auch in einer gewissen Art und Weise fahrlässig.
Na, aber selbst wenn wir jetzt dann ein Urteil haben, dann ist es ja erstmal ein Urteil des Verbandes, in dem Chris Froome lizenziert ist. Ich weiß nicht, in welchem Verband er lizenziert ist. Vielleicht ist er auch im monegassischen Verband lizenziert. Kann natürlich auch sein, wenn er da jetzt irgendwie wohnt. Und dann, bevor das rechtskräftig ist, gibt es immer noch die Möglichkeit, vor den Internationalen Sportgerichtshof zu gehen, beziehungsweise zwischendurch noch die UCI, die kann auch noch wieder intervenieren. Also das Ganze wird sich meiner Meinung nach ewig hinziehen und wir werden auf jeden Fall Chris Froome 2018 noch bei ein, zwei großen Rundfahrten sehen.
Ich befürchte auch, dass das so ein Eiertanz wird. Solange da nicht sozusagen, wie nennt man das, letztinstanzlich das Urteil gesprochen ist, da würde ich auch an seiner Stelle nicht auf Rennen verzichten wollen, weil es ist doch eine Einnahmequelle.
Gut, letzten Endes weiß da nur Team Sky, wie es um die Situation bestellt ist. Und ich denke, wenn die auch nur einen Zweifel daran haben, dass da wirklich an seiner Aussage ein Stück weit ein Zweifel dran ist, müsste man ihn eigentlich vielleicht sogar aus teamhierarchischen Gründen rausnehmen und vielleicht dem einen oder anderen Fahrer, der vom Absprung steht, vielleicht da die Möglichkeit geben.
Da auch, bin ich völlig bei dir. Ja.
Also ich meine, so ein Geraint Thomas, der seit Jahren da schon anklopft, wenn man den natürlich da jetzt bei Natur de France da jetzt als Edelhelfer einsetzt und Chris Froome wird nach der Tour da rausgezogen und Geraint Thomas sagt, okay, jetzt bin ich Elfter geworden, ohne Chris Froome hätte ich vielleicht auf dem Podium landen können, ich bin jetzt 32, so viele Chancen habe ich nicht mehr. Damit kannst du dir dein Team halt ein Stück weit auch kaputt machen.
Ja, wobei ich, da muss man ja eh erstmal schauen, wie das mit Team Sky weitergeht, weil ob, ne, also wie war es jetzt mit, eigentlich müsstest du das am besten wissen, Thomas, wie sieht Sky, wurde Sky nicht auch aufgekauft in Teilen, oder?
Disney hat 21st Century Fox gekauft.
Genau. Und damit
man weiß halt nicht, welche Pläne dann dieses andere Unternehmen dann mit dem Team Sky in Zukunft hat. Also natürlich so, jetzt fänd, Sky das generell.
Das fände ich also natürlich jetzt sehr, sehr spannend, wenn jetzt Sky 2018 als Disney Channel mit dem König der Löwen da als als Trikot auflaufen würde. Ja, natürlich auch süß.
Ja, aber ich glaube, dass der Kopf des Ganzen oder derjenige, der bei Sky sozusagen der große Fan des Radsports ist und so weiter, dass der dessen Zukunft im Unternehmen dann auch nicht so gesichert ist und deswegen gar nicht so klar ist, wie das weitergeht.
Wenn man jetzt natürlich so ein bisschen das rückblickend betrachtet, kann man böse sein und sagen, Chris Froome hat sich bewusst für einen Start beim Giro d'Italia entschieden, weil er vielleicht damit spekuliert, bei der Tour gar nicht mehr starten zu dürfen. Dann kommt es ihm natürlich entgegen, dass er jetzt diese 2 Millionen Startgeld da noch kassiert.
Also ich sag mal so, also ich gehe davon aus, wenn Chris Froome den Giro fährt und er fährt den durch und auch auf Klassement, dann wird er bei der Tour sicherlich nicht mehr ganz vorne mit reinlanden. Also das ist so ein bisschen so meine Vermutung.
Naja, gerade wenn man jetzt ein Stück weit auch die Vuelta gewonnen nach der Tour noch.
Ja, aber wie viele Fahrer gibt es, die bei der Vuelta wirklich in Topform starten? Das sind die wenigsten. Vor allem sind es auch die wenigsten Teams, die jetzt wirklich die Saison da komplett drauf ausrichten. Das sind meistens irgendwelche Teams, die dann am Ende der Saison aus Verletzten bestehen oder die dann irgendwie noch so eine zweite Rundfahrt irgendwie dranhängen. Aber so ein wirklich so ein Top-Team, das sagt, okay, wir richten uns jetzt voll auf die Vuelta aus, gibt's ja nicht. Es gibt jetzt nicht so dieses spanische Top-Team, das sich jetzt voll auf die Vuelta konzentriert. Als selbst ein Team Movistar, das einzige spanische Top-Team, richtet sich auf die Tour aus und hat jetzt letztes Jahr.
Ja, aber
Jahr
es gibt immer noch viele Fahrer, die Giro und Vuelta fahren in einem Jahr. Und die zu bezwingen, ist dann doch schon eine gewisse Leistung.
Lass uns mal.
Wobei, Tour und Vuelta ist natürlich, Vuelta ist halt eher so am Ende der Saison, wo ich sage, okay, das wahrscheinlich kann man eine Vuelta mit 90% deutlich einfacher gewinnen, als man ein Giro mit 90% gewinnen kann, ist so meine Vermutung.
Lass uns mal aus diesem sehr theoretischen Teil rausgehen und jetzt vor allen Dingen mal den, wie soll man sagen, die Causa Froome abschließen. Du sagst, also Chris sagt, er wird wahrscheinlich nach der Urteilsverkündung, wenn wir ihn 2018 nicht mehr sehen, Thomas sagt, langer Eiertanz, und ich behaupte einfach mal, wie auch immer, also ich weiß nicht, wie es funktionieren wird, ich glaube, dass Chris Froome aus der Nummer moralisch sehr angeschlagen, aber rechtlich irgendwie noch rauskommen wird. Fragt mich jetzt bitte nicht wie, aber ich glaube, sowas wird kommen. Nicht, weil ich es möchte, aber irgendetwas wird da, irgendein Dokument wird auftauchen oder ein Test wird angezweifelt oder so. Ich glaube, dass Sky lässt sich so eine Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Und ob das, und gut finde ich das nicht.
Vielleicht noch eine abschließende Sache dazu, was ich sehr interessant finde, den Zeitpunkt dieses positiven Tests, just in dem Moment, als Brian Cuxon als UCI-Präsident abgewählt wird und David Lapartium, ein Franzose, kommt. Wahrscheinlich war es die letzte Amtshandlung von Cuxon, Froome seinen positiven Test mitzuteilen.
Ja, stimmt. Das habe ich noch gar nicht so, haben wir bis jetzt noch außen vor gelassen, dass es ja diesen Wechsel gab. Und meinst du im Sinne von Cuxon so nach dem Motto nochmal einen ausgewischt oder im Sinne von nochmal die letzte Warnung ausgesprochen, dass er ihm nochmal helfen wollte? Ich kann das Verhältnis
der konnte er nicht mehr anders, weil er wurde ja auch förmlich aus dem Amt
gejagt. Ah, okay, du meinst so nach dem Motto, okay, ich mache das jetzt noch öffentlich, so Schadensbegrenzung, bevor hinterher gesagt wird, ich hätte das verdunkeln wollen.
So ungefähr, ja.
Also das würden wir natürlich nie behaupten, dass das so gewesen ist, ne? Aber klingt gar nicht unfalsch. An dieser Stelle möchte ich noch erwähnen, vielleicht, weil wir haben jetzt alle so ins Blaue reingeredet und so, irgendwelche Links gibt's nicht. Ich werde einfach ungelesen noch den Artikel vom Secret Pro an dieser Stelle verlinken. Immer einen Blick wert und deswegen da vielleicht mal reinlesen. Der hat, glaube ich, sehr, sehr kurz nach oder vor gar nicht allzu langer Zeit einen Artikel veröffentlicht zum Thema Froome und das Salon 0 und das lohnt sich eh immer zu lesen. daher werft da mal einen Blick rein. Und ja, dann machen wir das mal zu. Ich denke mal, dass uns die Causa Froome in diesem Jahr, ich wollte schon sagen im nächsten Jahr, in diesem Jahr noch oft genug begleiten wird und wir drüber sprechen werden. Insofern nicht das letzte Mal und ja, warten wir, was da kommen wird. So, kommen wir zu schönen Dingen, neuen Trikots. An dieser Stelle werde ich nicht alle Trikots verlinken, sondern einfach nur den Link setzen. Das heißt, wenn ihr jetzt unserem Gespräch folgen wollt, dann einfach den Link in den Shownotes anklicken und dann mal mit uns durchskippen. Gucken wir uns mal die Trikots an. Also, Lotte Sudal, klassisch, finde ich nichts Besonderes, außer dass der Hansel wirklich eine mächtig hässliche Brille trägt.
Du meinst Lotto Jumbo.
Was habe ich denn gesagt?
Sudal.
Lotte Sudal? Ich war gedanklich schon woanders, das kann ich auch später erklären. Aber erst nach der Sendung. Lotto Jumbo, ja.
Jetzt muss ich natürlich mal fragen, auf welche Seite stützt ihr euch gerade, weil ich bin gerade so ein bisschen außen vor, muss ich dazu sagen.
Ach, der Chris ist raus, der Chris kennt sich nicht mehr aus, der weiß nicht mehr, wie wir arbeiten.
Nein,
an der Spitze ist einsam.
Ich weiß natürlich jetzt nicht, auf welche Seite ihr stützt. Ich kenne das neue Trikot von Lotto Jumbo sicherlich, aber ja, weiß jetzt nicht, was nächstes kommt.
In den Chat setze ich mal den Link, damit vielleicht auch die Live-Hörer zuhören können. Da ist jetzt der Link, dann siehst du ihn, hast du ihn?
Ja, habe ich.
So, Lotto Jumbo, finde ich okay, finde ich jetzt nichts Besonderes, ich fand diese Kugeln drauf schon immer hässlich, aber da kann man wohl nichts machen.
Ich spiele halt Lotto.
Ja, spiele halt Lotto, ne? Was willst du machen? Zum Glück ist kein Pferderennen, sonst hätten sie ein Pferd drauf. Also
ja, okay. Sicherlich auch kein Team, was jetzt so unbedingt immer an der Spitze steht, von daher kann man es schon mal ertragen.
Ja,
wird man in der Endphase der Rennen wahrscheinlich außer Van Grönewegen ist selten sehen.
Gelb ist natürlich immer ein bisschen komisch, aber das schwarz abgesetzte ist wohl ausreichend genug, um es vom gelben Trikot dann auch mit der Beschrift und allem zu unterscheiden. Sunweb, finde ich okay. Finde ich jetzt.
Ja, klassisch, oder? Also unterscheidet sich jetzt nicht sonderlich von der letzten Edition, aber ich finde es toll, dass er Lennart das Trikot tragen lassen.
Ja,
wertet das Trikot vielleicht ein Stück weit auch auf.
Ja, und beim Team Summonweb, da gab es ja heute noch, glaube ich, sogar die Teampräsentation und die Meldung, dass der jetzt Samsung auch mit als Sponsor an Bord ist.
Ah, okay. Mit Sicherheit kein schlechter Geldgeber. Also, und auch schon lange mit dem auf den spanischen Ex, wie spricht man aus? Du kannst es besser als ich, Thomas.
Echeondo.
Echeondo. Ja. Bahrain Merida, muss ich sagen, ich finde das echt gut, also schön gelungene Farben. Gut.
Ja, es hat
nächstes Trikot.
Im Gegensatz zum letzten Jahr jetzt nicht viel verändert.
Nee, aber ich finde dieses Trikot irgendwie ganz schön. Ich finde ja auch grundsätzlich die Produkte von Sportful, also der Bekleidungssponsor, machen auch super Sachen. Also bin ich auch angetan von. Was wollte ich sagen? Gab es da nicht der Skandal wegen des italienischen Trikots, dem Meistertrikot?
Nee, das war bei den Emirates.
Okay, dann kommen wir da später nochmal zu. Trexie Garfredo finde ich auch eins der schöneren der letzten Jahre von denen.
Ja, aber es ist jetzt mit dem Schwarz raus und dafür ganz rot drin.
Ja, also finde ich das Schönere als früher, dieses Zweigeteilte und dann diese sehr markanten Streifen, ganz gut gelungen. Wen haben wir hier dann? Achso, das ist das Trainingstrikot von denen, das Gelbe. BMC finde ich,
auch klassisch, das Blaue irgendwie da um den Nacken rum. Irgendwie finde ich, das beißt sich. Also das, ich finde es schwierig. Wenn das weiß, schwarz oder sonst was wäre.
Drei Jungs, die sich über Klamotten
schöner.
Scott Mitchelton, also das ist auch eine gute Gelegenheit, mal alle Namen mal mal angesprochen zu haben jetzt zum Anfang der Saison. Auch gelb-schwarz, also könnte jetzt genauso gut das Jumbo-Trikot sein, ne? Also finde ich jetzt nicht, also ist, ich finde es ein bisschen sehr glänzend, aber auch ansonsten irgendwie nichts, was man besonders.
Ja, ich hätte mir vielleicht ein Stückchen mehr die australischen Farben darin gewünscht, also dass man auch wirklich mal zeigt, okay, man setzt sich da ein bisschen ab. Also ich finde, man hat ein Stück weit da in Individualität, so ein Stück weit vielleicht sogar schon was verloren. Also finde ich schade.
Alpecin Katusha oder Katusha Alpecin. Ich finde das Blau ganz, ganz passend, ganz angenehm. Also finde ich ein gelungenes Design. Für dafür, dass das Alpecin vorne so prägnant drauf sein muss, finde ich das gut gelungen.
Also, ja, der Wechsel hin, also man versucht da jetzt immer so ein bisschen besseres Image aufzubauen und dadurch, dass der Schriftzug von Igor Markov Katusha da immer kleiner wird, ja, gelingt es auch gegenüber dem gemeinen Nutzer draußen vielleicht schon irgendwo, aber dass da irgendwo noch Jekimov und Acevedo die Fäden ziehen, das ist dann kaum einem bewusst.
Ja, das stimmt wohl. Bucher Hans Grohe, muss ich sagen, finde ich ein bisschen so unruhig, ist, glaube ich, das Wort, was mir als erstes einfällt, wenn ich mir das Trikot angucke. Also so viel gemischt und nicht viele Farben, aber dann unterschiedliche Farbtöne, bin ich so mittelgut, muss ich gestehen. Kann aber auch nicht erklären, warum so genau. Also vielleicht ist auch nicht grün meine Farbe.
Na gut, das Trikot, was man am häufigsten sehen wird, ist sowieso das Weltmeistertrikot von Peter Sagan.
Gehen wir, glaube ich, von alle von aus, ne? Obwohl, wenn ich mir vorstelle, dass das gleiche, also vom Material her, ne, und von dem, ich glaube, die fahren auch sportvoll. Oder fand ich Specialized. Ich glaube, das ist auch sportvoll. Ansonsten, ich weiß auch nicht, warum die Meridas irgendwie. Vielleicht sitzen die auch besser bei Rhein-Merida. Das kann auch sein. Oder die stehen da besser, ich weiß es nicht. Finde ich nicht so schön präsentiert, das von Bora Hansgrohe. Was haben wir als nächstes?
Quickstep.
Quickstep. Wir haben ein klassisches Quickstep-Trikot. Ne? Also viel klassischer geht's nicht bei denen. Finde ich nicht hübsch. Also fand ich noch nie hübsch, aber ja. Agir Désert, finde ich, da hätte man, wie soll man sagen, da hätte man Bardet einfach mal vorher irgendwas einen Witz erzählen können oder so, dann hätte der nicht entrückt wie ein Star Trek-Offizier ausgesehen.
Nein, ich bin einfach froh, mir das Trikot, das sich jetzt nur marginal ändert zur letzten Saison, weil das macht es deutlich einfacher beim Zusehen, ja, wieder so ein Team zu erkennen.
Ja, aber Agir Désert konnte man ja immer schon gut erkennen, finde ich. Also das ist ja ein Team, was immer irgendwie nicht sehr viel verändert hat, aber trotzdem modern finde ich. Grundsätzlich finde ich das Design von denen ganz schön, muss ich sagen. Lotto Soudal hatten wir, glaube ich, schon mal angesprochen, Thomas, ne?
Genau, die haben dieses Retro-Faema-Design. Mhm.
Was ich sagen muss und mir jetzt auffällt, dass dort zumindest auch das erste und einzige Mal, glaube ich, also ich habe es jetzt noch nicht komplett durchgelesen, aber auch eine Dame das mit präsentiert. Das finde ich sehr, sehr, sehr angenehm.
Also eine Dame, der die Haare geschnitten werden.
Eine Dame, der die Haare geschnitten werden. Und deren Vater ich mal gesprochen habe, muss ich sagen. Ja, aber auch kann man nur Gutes drüber sagen. Movistar, da sagt der Chris jetzt was zu, weil er da der am meisten sich die anguckt.
Tue ich mir wahnsinnig schwer mit dem Trikot, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fand, Movistar hatte in den letzten Jahren ein Trikot, das ich sehr, sehr schön fand. Mit dem stark dunkelblauen, fast in schwarz hineingehende Oberteil und dem grünen Streifen, mit dem schimmernden grünen Streifen. Mir geht es jetzt so sehr in dieses Babyblau hinein. Also ich finde das nicht so ganz gelungen. Ja.
Ja, ich fand das.
Wobei dieses Blau sicher ganz gut leuchtet.
Ja, also ich sag mal so, man kann das Team weiterhin sehr, sehr gut unterscheiden von anderen Teams. Das mag sicherlich der Vorteil sein, aber das Trikot aus dem letzten Jahr oder aus den letzten Jahren hätte mir noch besser gefallen. Sicherlich, es gab in der Vergangenheit schon Trikots, die waren vielleicht noch ein Ticken in Anführungszeichen hässlicher. Wenn ich beispielsweise an das Illes Balears Trikot aus dem Jahr 2005 denke, aber ich finde es ja im Vergleich zu den letzten Jahren eher ein Rückschritt.
Ja, also ich finde so Farbverlaufgeschichten auch immer schwierig. Insofern, es wird nicht mein favorisiertes sein. Dimension Data, weiß nicht, ob man Cavendish da auch irgendwelche Drogen gegeben hat, dass er so in die Ferne guckt, so entspannt. Interessant, ist gemacht von Oakley, also jetzt nicht so einer von den klassischen, wie soll man sagen, Bekleidungsherstellern, was ich zumindest erwähnenswert finde. Ansonsten mehrere Materialien, sieht man da Namen. Bin ich mal gespannt. Also ich finde diesen Halsausschnitt nicht besonders schön, aber mein Gott. Team EF Education First, altes Cannondale. Team, mir zu bunt. Mehr.
Haben wir beim letzten Mal schon besprochen.
Ja. Hatte ich das auch schon gesagt? Weißt
du auch so ein bisschen mit der Maglia Rosa.
Ja. Also,
mit eines der hässlichsten Trikots kann man, glaube ich, festhalten, oder?
Ja, ein bisschen viel Schrift. Team Sky, finde ich.
Ja, ich finde es einfach schade, dass sie weggekommen sind von ihrem alten Schwarzen. Also ich fand das alte Schwarze mit ein bisschen Schrift, das war mit eines der edelsten Trikots, die es überhaupt im Radsport-Zirkus gab. Also ich finde irgendwie, da nehmen sie sich einiges an der Qualität.
Sie haben ja den Kleidungssponsor gewechselt. Daran liegt es.
Mag sein, aber ich fand das andere, das frühere, dennoch deutlich schöner.
Ich fand ja auch den früheren Bekleidungssponsor besser. ja, ich finde es auch nicht unbedingt, ich finde nicht, dass es besser geworden ist, um es mal so rum zu sagen. FDJ sieht ein bisschen aus wie eine Boyband, die in einem Hanuta-Aufkleber drauf ist, das Bild.
Panini-Bilder.
Ne? Ja, so. Ja, aber die Panini sind hochwertig. Ich finde das mehr so ein Duplo-Bild. Die man noch gerade ziehen musste.
Wobei die ab nächsten Saison ja Groupama FDJ dann heißen.
Ab der 2018-19er Saison oder ab wann?
Nee, ab dieser.
Ah, okay. Kann man auch nicht so viel zu sagen. Astana.
Haben die überhaupt was geändert, Astana? Jetzt mal blöde Frage. Also
doch. To the Blue and Black. Waren die Hosen nicht früher auch in Blau?
Keine Ahnung.
Ja.
Ich glaube schon. Also finde ich aber nach wie vor, ne, ein schlichtes, einfaches Trikot. Ist es natürlich auch der Tatsache geschuldet wahrscheinlich, dass sie jetzt nicht so viele Sponsoren haben müssen, die sie groß plakatieren. Insofern Vorteil designtechnisch.
Ja, gut. Ein Ding, das sich auch so ein bisschen für mich so durchzieht zu den Emirates. Auch ein Trikot, das sehr, sehr stark an das letztjährige erinnert. Und ich sehe es schon auch ähnlich wie der Thomas. Zumindest bei diesem ersten Entwurf, also da muss man sich auf den ersten Blick schon stark anstrengen, überhaupt zu erkennen, ob da jetzt ein italienischer Meister in dem Trikot steckt oder nicht.
Mhm, ja, dann sehe ich noch Spike, aha. Okay.
Ja, aber wobei selbst jetzt bei diesem neuen Entwurf frage ich mich, dann ist es jetzt der italienische oder der iranische Meister?
Ja, also den iranischen Meister werden wir den im Peloton sehen. Ich denke bei solchen Meistertrikots dann immer.
Ja, aber guck dir beispielsweise bei FDJ das Trikot von Arnaud Demar an oder das Trikot von Ramon Sinkeldam. Das sind halt wirklich schöne Meistertrikots. Also Movistar ist auch so eine Mannschaft, die halten das möglichst klein aus sponsortechnischen Gründen. Aber ich finde sowas immer sehr schade.
Mhm. Da muss ich mal noch was dazu sagen, wobei du da auch immer unterscheiden musst, aus welchem Land oder aus welchem Bundesland in dem Sinne dann vielleicht auch so ein Fahrer kommt. Es gab auch zu Castepania-Zeiten beispielsweise ein Meistertrikot von Burrito Rodriguez damals, das war knallbunt, wir merken es ja gerade, zurzeit auch die politische Lage in Spanien ist da durchaus geteilt und manche Fahrer bekennen sich da mehr zu Spanien, andere weniger. Und manche bestehen vielleicht auch ein Stück weit drauf, dass sie vielleicht nicht jetzt so das ganze Trikot da jetzt wirklich in Rot-Gelb haben, sondern wollen dann eher vielleicht auch das Teamtrikot. Also da gibt es auch immer verschiedene Interessensgruppen, die unterschiedliche Trikots vielleicht dann auch haben wollen. Also es ist nicht immer so ganz einfach und je nach Fahrer und je nach Interpretation ist es natürlich dann auch unterschiedlich. Aber man sieht auch beim Team Emirates beispielsweise das Trikot des europäischen Meisters, das ja dann auch Alexander Christoph trägt. Das ist jetzt beispielsweise ein komplett anderes als die ursprünglichen Trikots. Und ich denke, wenn man einem europäischen Meister das so zugesteht, dann könnte man das natürlich auch einem italienischen Meister zugestehen, beispielsweise mit einer anderen Hose oder auch mit einem anderen Oberteil.
Aber entschuldige, wenn ein bayerischer Sportler das Deutschland-Trikot ein bisschen mit einer kleineren Deutschlandflagge gerne hätte, als wenn es jetzt ein Hamburger deutscher Meister wäre im Fahrradsport, dann würde ich als BDR dem aber sagen, pass mal auf, dann kannst du demnächst für den bayerischen Landesverband fahren und nicht für den deutschen Landesverband. Also so ein Meistertrikot ist ja eine Auszeichnung und da sollte ein Fahrer jetzt, finde ich, kein Mitspracherecht haben, wie das auszusehen hat.
Ist aber in der Praxis immer anders.
Bitte?
Ist in der Praxis aber durchaus anders.
Ja, aber finde ich
nicht ist gut. Ist auch von Land zu Land unterschiedlich. Ich denke, in Deutschland ist vielleicht auch jeder Fahrer, vielleicht bedeutet in Deutschland eine eine deutsche Meisterschaft vielleicht ein Stück weit auch was anderes als in Spanien, eine spanische Meisterschaft. Die Qualität der Fahrer in Spanien ist auch im Durchschnitt eine andere als jetzt hier in Deutschland beispielsweise. Das kann man nie so hundertprozentig vergleichen miteinander.
Ja, aber in Spanien ist es doch auch so, dass, also hatten wir nicht sogar hier den Witz gemacht, dass die am Abend vorher, wer in der Bar kein Mädel abkriegt, der darf am nächsten Tag spanischer Meister werden, weil eh das Team Movistar entscheidet, wer Meister wird, weil kein anderes Team dort mitfahren
kann. Falsch, weil Werde entscheidet, wer spanisch.
Ja, meinetwegen auch das, ne? Aber also deswegen, also ich finde, da muss sich ein Verband dann auch mal da so äußern zu können und zu sagen, pass mal auf, das ist unser Meistertrikot und ob du das jetzt
mal... Nee. Das ist nicht Sache des Verbandes, das ist Sache des Teams. Der Fahrer startet nicht für den Verband bei den Rennen, sondern der startet für das Team. Und wenn das Team jetzt sagen würde, okay, du kriegst jetzt hier ein 2x2 Zentimeter großes Nationalflaggenemblem da als Sticker da auf deinen rechten Oberarm, dann ist das auch ein Nationaltrikot. Dem Team ist es doch scheißegal, für welches Land der oder der jetzt da nationaler Meister ist. Dem geht es um den Werbeeffekt.
Ja, ja, klar. Aber du meintest doch eben, dass der Fahrer ein Mitspracherecht da hat. Wie groß und was da, wie das dann aussieht.
Es gab durchaus in der Vergangenheit schon Fahrer, die gesagt haben, sie wollen kein ausuferndes Nationaltrikot, weil sie Angst hatten, dass durch die Bevölkerung in der Heimatregion des jeweiligen Fahrers da vielleicht negative
Reaktionen ausgelöst werden. Finde ich aber nicht gut, weil dann sollen sie es einfach, also dann sollen sie nicht Meister werden, finde ich.
Ich möchte es auch gar nicht werden.
Aber, ja, ja, ja.
Aber die Aussage ist so.
Ja, ja, okay.
Ja, wobei generell, ich finde die Mannschaft Emirates, also bei mir persönlich haben die zu dieser Saison viele Sympathien verloren.
Weil?
Also beispielsweise, weil die jetzt einen Mauro Giannetti verpflichtet haben.
Okay, aber das hat ja jetzt nichts mit dem Trikot zu tun.
Nee,
okay.
Mal so generell.
Ja, ja, okay.
Ähnlich,
ich dachte gerade so, mir fehlt gerade der Zusammenhang.
Ähnlich wie beim Team Katjuscha, also der heile Schein drückt da vielleicht so ein bisschen nach außen und im Hintergrund spuken immer noch die bösen Geister.
Ja, klar. Also bei Astana Vinokurov. Also da muss man, da gibt es ja jetzt genug Beispiele und das war aber.
Aber sowas passiert dann halt oft abseits der Bildschirmfläche.
Ja, ja, natürlich. Zum Glück oder aus Pech oder wie man es auch immer sehen mag. Aber dann mache ich mal kurz hier nur ein, wie sagt man? Du hast da letztens einen Ausdruck. Haken, genau. Mache ich mal einen Haken hinter die Trikots, damit wir das zumindest mal so für uns intern auch als einmal alle Trikots durchgesprochen. Und das Gute ist, das weiß nicht, ob wir das im letzten Jahr auch gemacht haben, aber jetzt weiß ich ja zumindest, was mich erwartet.
Die Teamnamen, ja.
Jetzt kann ich, aussprechen kann ich es dann immer noch nicht. Videoschiedsrichter haben wir als nächsten Punkt auf unserer Agenda. Es kommt der Videobeweis und die Frage ist, was... Wird sich dadurch was ändern? Ich meine, in welchen gibt es Sportarten, wo der Videobeweis wirklich also im Fußball gab es doch jetzt auch schon die ersten Videobeweis-Geschichten. Und ist dadurch die Fehlerquote geringer geworden? Also ich frage mich dann immer, weißt du, wer entscheidet das? Wird es so sein, dass Ex-Profis mit dabei sind? Ja.
Also ganz ehrlich, also ich habe es auch gelesen, aber mir erschließt sich der Sinn noch nicht so.
Ja, es ist halt eine Kommission bzw. ein Kommissär da, der sich während des ganzen Rennens nur irgendwelche Filmbilder anschaut, was es vorher so nicht gab, weil vorher wurden halt kritische Rennsituationen immer durch die Rennjury bewertet und das auch erst im Nachhinein. Beispielsweise hat sich ja Moscon bei der WM am Fahrzeug festgehalten, das wohl während des Rennens schon auf TV-Bildern ersichtlich war.
Ah, okay.
Er wurde aber nicht während des Rennens dafür disqualifiziert. Und sowas soll halt in Zukunft dadurch vermieden werden.
Also.
Oder auch halt solche Szenen wie die ganze Sache mit Peter Sagan.
Mhm. Gut, jetzt wurde Moscon, wenn ich das Beispiel aufgreifen darf, 5 bis 10 Kilometer vor dem Ziel da jetzt am Auto erwischt. Ich meine, jetzt bis eine Entscheidung bei einem Videoschiedsrichter da jetzt gefällt wird, das wird sicherlich auch eine halbe Stunde dauern, bis der sich die Bilder überhaupt erstmal angeschaut hat, bis der eine Entscheidung trifft.
Naja, wenn das gleich sieht, dann ist es ja binnen 5 Minuten eigentlich gemacht.
Also, ich finde grundsätzlich so Geschichten, also zweischneidig. Einerseits, wenn im Fußball, also ich glaube, es gibt kaum einen Sport, den ich so zum Schauen so unattraktiv finde wie American Football. Manche werden mich jetzt steinigen, aber die andauernden Unterbrechungen und so eines Spielflusses, die machen es für mich eigentlich, ne, die machen es für mich schwer. Ja, oder Baseball zum Beispiel oder so. Und da gehört ja so ein Videobeweis, der dann angefordert werden kann, auch in gewisser Hinsicht mit dazu. Wenn jetzt ein
Schiedsrichter. Ja, aber das Peloton wird ja jetzt nicht angehalten.
Genau, das meine ich, das ist der Unterschied, ne? Deswegen finde ich so ein Videobeweis oder eine Instanz, die sich aufgrund von Fernsehbildern die Möglichkeit hat, einzugreifen ins Rennen. Nicht ganz anderer Sport, aber es gibt es ja zum Beispiel auch bei einem ähnlichen Sport, zum Beispiel beim Gehen. Beim Gehen greift ja der Schiedsrichter auch aktiv in das Rennen ein und gibt eine Verwarnung. Ich glaube, eine Verwarnung und zweite Verwarnung und dann ist jemand raus. Kann das sein? Oder bei der zweiten Verwarnung ist jemand raus.
Ja.
Wir alten Olympiahasen, das ganze 4 Jahre gucken wir kein Gehen, aber dann bei der Olympiade schauen wir es. Mit dieser Situation verglichen, finde ich es eine gute Sache.
Ja, gut, jetzt musst du aber auch sehen, beim 25 oder 50 Kilometer Gehen bei den Männern oder auch beim kürzeren Gehen bei den Frauen, ist es ein abgesteckter Kurs. Du hast es deutlich einfacher, überall eine Kamera zu haben. Jetzt hast du das bei einem Rundkurs im Radfahren vielleicht auch, aber das hast du jetzt bei einem Rennen, das von A nach B 200 Kilometer lang führt, nicht. Jetzt hast du da Fahrer, Kategorie Cavendish, sage ich jetzt mal, erster oder zweiter Berg bei einer Bergetappe, der hält sich am Auto fest. Natürlich ist die Kamera bei ihm, er wird rausgenommen, weil er vielleicht da gefilmt wird. Ein anderer Fahrer, der vielleicht nicht den Namen hat, macht genau das Gleiche, wird aber nicht gefilmt und ist raus. Ich denke, du kannst so ein Mittel nur anwenden, wenn du für alle Fahrer auch sicherstellen kannst, dass alle die gleiche Beurteilung bekommen und wenn alle Fahrer gleich beurteilt werden. Und das ist nicht möglich.
Ja, aber es soll ja vor allem auch als abschreckend dienen,
genau,
damit es gar keiner mehr macht.
Genau, du kannst ja als Fahrer trotzdem nicht in der Situation, also du kannst ja nur, weil du jetzt vermeintlich nicht so im Fokus stehst wie der andere, es muss ja nur zwei Hubschrauber mit Kameras oben über dem Peloton fliegen, dann bist du immer potenziell in der Situation, dass
kannst
du
möglicherweise... Kannst du das aus 100, 200 Meter entscheiden, ob jemand 50 Meter lang an der Trinkflasche festhält oder am Auto festhält? Ich meine, nein. Wenn da vielleicht Bäume noch dazwischen sind, sicherlich nicht.
Ja, aber
also,
du kommst...
Nee, also ich grundsätzlich bin ich ein Fan davon zu sagen, okay, wenn jemand eine Regelwidrigkeit begeht, soll er dafür bestraft werden.
Ja.
Voll d'accord. Aber du musst dann auch sicherstellen, dass jeder andere, der dann vielleicht 200 Meter später kommt, vielleicht jetzt nicht diesen großen Namen hat, genau die gleiche Bestrafung erfährt. Und das stelle ich mir schwierig vor.
Ja, aber ich glaube, vom rechtlichen Grundsatz her widerspricht es ein bisschen. Weil ich jetzt zum Beispiel durch eine 30er-Zone fahre und werde geblitzt und kriege dafür ein Ticket, dann kann ich auch nicht argumentieren, pass auf, der hinter mir ist aber auch gefahren, wurde nicht geblitzt.
Da gibt es feste Blitzer, die jeden auch innerhalb von 10 Sekunden mehrere Leute blitzen können.
Ja, aber am nächsten Tag ist da kein Blitzer, dann kann ich ja auch nicht das Argument sagen, pass auf, heute wurde nicht geblitzt, wieso wurde ich geblitzt und die anderen nicht? Es gibt kein Recht im Unrecht. Ne? Also das ist
naja so. Gut, aber ein Rennen ist doch ein geschlossenes System. Also ich sag mal so, wenn ich sage am nächsten Tag, das ist dann natürlich schon wieder eine andere Sache, aber
ja, oder am
dann
nächsten
muss
Berg.
Ich doch zumindest für dieses feste System zumindest sagen können, wenn ich jetzt geblitzt werde und sage, aber hey, eine Minute nach mir kam der Nächste und der wurde nicht geblitzt und 10 Minuten später kommt der Nächste, der sagt wieder, er ist geblitzt worden, dann ist natürlich ein Unrecht da, weil der dazwischen kam, nicht die gleiche Strafe bekommen hat wie der
aber generell begeht ja jeder ein Unrecht, der sich überhaupt an einem Auto festhält.
Ja, aber ich meine, Thomas, du wirst dich auch dran erinnern, Nibali wurde damals aus der Vuelta rausgenommen, weil er sich im Auto festgehalten hat. Ja. Ein Fahrer, der sich jetzt 100 Fahrer später am Auto festhält und vielleicht jetzt nicht den Namen Nibali hat, wäre da vielleicht gar nicht gefilmt worden.
Ja, klar. Aber
Videoschiedsrichter finde ich gut. Ja, Pech.
Oder Glück.
Ich bin halt, du musst halt alle Leute, das ist meine Ansicht, irgendwie doch ein Stück weit gleich bewerten können. Und wenn du das halt sagst, okay, gut, klar. Und ich
damit muss ich ja immer rechnen, also dass ich irgendwie gefilmt werde. Also das ist für mich schon ein gutes, abschreckendes Beispiel.
Dann müssen sie einfach, ja. Dann müssen einfach mehr, dann guck mal, die Kameras, die heutzutage alle, also ich sehe das Problem eher in der technischen Umsetzung im Sinne von, kriegt dieser Schiedsrichter auch alle Informationen zeitnah und so weiter zur Verfügung, also ne, hat der Zugriff auf alle Bilder, die möglicherweise entstehen. Und auch inwieweit wird halt hinterher die Möglichkeit noch gegeben, nachträglich zu bestrafen. Ne?
Ja, also ich bin halt mal gespannt auf die Situation, dass vorne mal jemand rausgezogen wird und hinten dann halt noch zwei Teamhelfer von einem Team werden auch rausgezogen und von anderen Teams wird halt keiner erwischt. Und dann hast du plötzlich ein Team mit bei einer dreiwöchigen Rundfahrt mit 9 Fahrern und ein anderes Team mit 6 Fahrern und dann bin ich mal gespannt, weil da lässt sich dann Chancengleichheit nicht mehr herstellen.
Ja, aber wobei ich glaube, so extrem wird es nicht werden. Also es geht wirklich weiß da ja nur.
Also wenn es wirklich um die harten Fakten geht, wer hält sich am Auto fest, wer, keine Ahnung, pinkelt vielleicht mal innerhalb der Ortschaft und so weiter. Teilweise sind es ja eher Lappalien. Also man 2017 gab es auch mal die Situation, dass ein Kwiatkowski mal gefühlt für eine halbe Minute oder eine Minute sein Dödel rausgezogen hat und da halt am Rand gepinkelt hat.
Was?
Keine Ahnung. Ja, natürlich. Auf einer der ersten Etappen ist er rechts rausgefahren und hat dann seinen Schniedel präsentiert. Kannst du natürlich auch sagen, ey, das geht gar nicht. Gut, klar kann man sagen, gut, da müsste dann halt die Kamera wegschwenken und dann schwenkt die Kamera weg und dann hält sich jemand im Auto fest, jetzt blöd gesagt. Aber wer hat dann die Schuld? Derjenige, der dann einfach sein Dödel raushält oder der sich am Auto festhält, dann kannst du
das heißt, ich sagen, kann
gut, halt mal dein Dödel raus und der andere hält sich währenddessen eine Minute am Auto fest. Ja.
Nee, du kannst einfach, ich würde einfach blank ziehen und mich dann am Auto festhalten.
Ja, da wendet sich sowieso jeder ab.
Ja, aber dann
eben. Nee, also ich glaube halt einfach, es gibt Sportarten, wo es wirklich auf jeden einzelnen Moment ankommt. Das ist beim Fußball wirklich so, wenn es in der 90. Minute oder auch wann auch immer Elfmeter gibt, dann ist das eine Situation, die kann das ganze Spiel umkehren. Ob jetzt jemand da mal eine halbe Minute seine Hand ans Auto hält, klar, das hat einen großen Effekt, aber das ändert nicht das komplette Rennen. Und ich glaube, man tut sich da keinen Gefallen. Ist jetzt meine persönliche Meinung.
Man muss ja auch nicht den Fahrrad, der sich da am Auto festgehalten hat, dann hinterher komplett, also ne, wenn es wie bei Nibali war. Ne,
das war eindeutig. Ne, brauchen wir nicht drüber reden.
Genau. Aber wenn es jetzt.
Aber dafür brauchst du doch keinen Videoschiedsrichter. Dafür brauchst du keinen Videoschiedsrichter.
Nee, aber es kann nicht schaden. Also ich finde die Instanz.
Ja, aber so wie ich es, wie gesagt, jetzt verstanden habe, ist es halt nur wirklich bei sogenannten Extremfällen oder Grenzfällen wie dem Fall von Peter Sagan, dass wirklich dieser
Videoschiedsrichter. Das reicht doch aber auch komplett nach dem Rennen. Das brauchst du doch nicht während dem Rennen.
Ja, aber zum Beispiel diese Kommissäre, die das halt entscheiden, die sind halt auf sowas nicht geschult. Und da kommt jetzt halt Personal zum Einsatz, das sich speziell mit sowas auskennt.
So, wir sind zu dritt, wir können abstimmen, ist das gut oder schlecht? Arm hoch für gut? Alles klar, ich sehe drei Arme hoch, super. Also, wir bewerten, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt das mal einfach diese Saison an. Und bewerten es dann nach dem Ergebnis, was da erzielt wurde und wie viel strittige Entscheidungen es gab und an welchen Punkten man sich hinterher denkt, hätten wir vielleicht besser doch nicht so gemacht. Ist das mal ein Wort?
Ich denke, jeder Euro, der an der Stelle ausgegeben wird, sollte besser in den Radsportnachwuchs fließen.
Ja, aber vielleicht der Radsportnachwuchs, dass der mal sieht, dass man auch fair gewinnen kann, weil die Unfairen erwischt werden, das finde ich auch ein guter Ansatz. Fair gewinnt, finde ich ein als Leitsatz dafür ganz gut. Nächster Punkt in unserer Agenda. Ich sehe noch, ein Punkt ist gar nicht drin. Das muss ich ja gleich noch ganz schnell ändern. Dumoulin fährt den Giro. Ich muss gestehen, so die ganzen Ankündigungen, wer was war, wo man fährt, ist in den letzten Tagen bei mir so ein bisschen oder in den letzten Wochen auch untergegangen. Deswegen bin ich ganz froh, hier abgedatet zu werden. Dumoulin fährt den Giro, kommt das jetzt komplett überraschend oder ist das eher so nach dem Motto, alles klar, wir haben es jetzt bestätigt?
Nein, also ist jetzt zwar nicht komplett überraschend, aber man hätte ja vermuten können, wo sich Chris Froome auf den Giro fokussiert, dass Tom Dumoulin dann seine Chance bei der Tour de France sucht, aber er hat jetzt halt nach Abwägung beider Strecken entschieden, zusammen mit der Mannschaftsleitung, dass durch die Zeitfahren beim Giro ihm die Strecke mehr entgegenkommt und er da gerne seinen Titel verteidigen möchte.
Ja, finde ich, und Titelverteidigung finde ich immer gut, wenn der Titelverteidiger sich in die Bresche schmeißt oder wenn er den Federhandschuh in den Hut wirft und dementsprechend seinen Titel verteidigt, bin ich immer ein großer Freund von. Domino Banjiro. Wird der Giro dadurch vielleicht auch in diesem Jahr das Interesse, also steht andersrum, wird jetzt vielleicht dadurch durch diese Unsicherheit, was mit Chris Froome wird, sozusagen jedes Rennen, wo er mit dabei, wird der Giro jetzt dadurch, dass Chris Froome auch erstmalig beides da fährt, aufgewertet und wird es vielleicht das interessantere Rennen?
Die Tour wird interessanter.
Also wenn du mich fragst, ist immer der Giro interessanter, aber ja. Ich bin da befangen.
Nö, wir sind alle befangen.
Ich sag dir mal, wie es läuft. Das hört sich jetzt zwar sehr oberlehrerhaft
an. Nein, überhaupt nicht.
Natürlich, wenn Chris Froome sagt, er fährt den Giro, wertet das prinzipiell erstmal den Giro auf. Ganz natürlich, klar. Wenn ein großer Champion den Giro fährt, ist es super. Aber in dem Moment, in dem Froome den Giro fährt, sinken seine Chancen, im gleichen Jahr auch die Tour zu gewinnen. Eine Tour hat in den letzten Jahren außerhalb vom Team Sky, hatten selten Leute eine Chance. Es gibt einige Fahrer, die sagen, okay, gut, das könnte dann ihre Chance sein, die Tour zu gewinnen. Von daher wertet eine Absage von Froome oder vielleicht auch eine mögliche Dopingproblematik von Froome eher sogar die Spannung der Tour auf. Also ich bin da sehr, sehr gespannt, wie die Tour läuft und bin da auch eher zuversichtlich, dass die Tour nächstes Jahr wirklich das spannendste Rennen sein wird.
Okay.
Und ich bin auch ein bisschen enttäuscht, dass Dumoulin da vielleicht nicht in die ähnliche Bresche oder in die ähnliche Kerbe schlägt und sagt, okay, er konzentriert sich deshalb voll auf die Tour.
Ja, aber
als Titelverteidiger?
Er misst sich mit dem besten Rundfahrer seiner Zeit. Also.
Und ich finde, als Titelverteidiger, ich will nicht sagen, gehört es sich fast, aber finde ich durchaus ein legitimer Grund, dann auch den Giro zu fahren. Also wenn ich Titelverteidiger wäre vom Giro, dann würde ich da auch wieder starten.
Ja gut, aber wenn jetzt, also angenommen, Chris Froome startet den Giro mit ähnlichen Absichten wie letztes Jahr die Tour und die Vuelta, dann wird er nicht mit einem Team antreten, das jetzt beispielsweise dieses Jahr beim Giro Nibali hatte. Oder das jetzt dieses Jahr beim Giro und Quintana hatte. Dann wird er da mit einer super Selektion auftreten.
Ja, aber
wird auch nicht
die Sunweb-Mannschaft aus dem letzten Jahr antreten. Also musst du ja auch immer rechnen, ihnen hat sein bester Helfer die ganze Zeit gefehlt.
Keldermann, ja gut. Jetzt kann man sagen, okay gut, Keldermann und Dumoulin. Baggi ist nicht mehr da. Wer wird dann sonst noch bei Sunweb groß damit einsteigen? Da wird schon dünn. Wenn da jetzt dann sagt, okay, Chris Froome, gut, er hat da jetzt vielleicht sogar noch 1-2 neue Leute, ein Bernal vielleicht, der sogar sagt, er ist vielleicht sogar froh, wenn er als ganz, ganz junger Fahrer da beim Giro mal 1-2 Tage freie Fahrt hat und sonst da helfen kann. Vielleicht ein Pools, der dann dafür versprochen bekommt, dass er einem Froome jetzt nicht bei der Tour helfen muss, sondern die Vuelta auf eigene Kappe fahren kann.
Oder die Nummer 1-2 ist bei der Tour, falls Froome bis dahin nicht mehr fahren darf.
Beispielsweise, dann gibt es da noch einen Thomas, da gibt es einen Chaussi, der, keine Ahnung, wie der jetzt wieder zurückkommt, weiß man ja alles nicht. Aber Sky hat halt das Format, um 2 Top-Grand Tour-Teams bilden zu können.
Ja, aber das hilft Sunweb alles nicht, wenn Chris Froome nicht die Beine hat wie Tom Dumoulin.
Ja. Also ich sehe es so, ich freue mich erstmal auf den, ich sehe im Moment den Giro, anders. Beim Giro, ich sehe die Möglichkeit, dass zwischen Giro und Tour de France etwas passiert, was verhindert, dass Froome da startet.
Wobei man ja auch noch sagen muss, die Regenerationszeit ist in diesem Jahr so lang wie selten wegen der Fußball-WM zwischen Giro und Tour de France sitzen noch eine Woche mehr.
Ja, also ich bin gespannt. Also ich gehe, wie sagt man so schön, in den letzten Wochen und Monaten wurde oft von ergebnisoffenen Gesprächen wurden erwähnt. Also ich gehe da ergebnisoffen in diese Saison rein und warte mal ab, welche Grand Tour am Ende. Ich bin da nicht so voreingenommen wie der Thomas, dass ich grundsätzlich den Giro schöner finde. Ich warte einfach mal ab, wer, also für mich ist das noch ein bisschen zu uneinsichtig, wer dann wo am Ende mit welchem Kapitän da stehen wird.
Ich biete eine Wette an. Ich sage, Tom Dumoulin wird nächstes Jahr keine Grand Tour gewinnen.
Also 2018.
Ja.
Ja. Okay, was setzt du ein?
100 Euro. Ich biete dir eine 1-2 Wette. Du kannst 50 Euro wetten um gegen.
Nee, ich wette ja nicht um Geld, das weißt du ja. Ich habe ja nichts. Ich habe ja kein Geld. Also dann kann ich auch keins wetten. Ja? Also,
ich sag sogar 1-3.
Naja, das nützt ja nichts, ne? Ich habe auch keine 30 Euro. Ich würde vorschlagen.
33.
Bitte?
Es wären ja 33.
Ja, jetzt wollen wir nicht ich würde folgenden Vorschlag machen. Ich wette mit dir im Verhältnis 1-3, und zwar in Kilometern, eine Fahrradtour, die derjenige, also und das muss, ne, also das ist ja unüberprüfbar, deswegen, also jetzt auf Ehre, ne, Wette auf Ehre, die der Verlierer von uns beiden in einem Team Telekom-Trikot fahren muss. Also der Verlierer von uns muss eine Runde von minimal 25 Kilometern, ja, weil da du nicht so trainiert bist, wollen wir mal flach anfangen, ne? 25 Kilometer.
Ich weiß ja gar nicht, wie trainiert ich bin.
Du kannst gerne, ne, also wir haben ja gesagt 3-1, wenn du 25 Kilometer fährst, fahre ich 8. Ja, also du kannst gerne nach oben, möchte ich dich gar nicht limitieren. Musst nur jetzt sagen, wie viele Kilometer im Team Mobile Trikot von 2000, ich glaube 5 oder 6, was ich da rumfliegen habe, fahren. Wäre das eine Ansage? Und du musst es wirklich fahren, du musst mindestens ein Foto dokumentieren oder zwei und auf Ehre, ne, also hinterher auch nicht irgendwie nur zwei Meter.
Komplett Truppe, das kann ich sofort zusagen, weil Tom Dumoulin das nicht machen wird.
Gut, haben wir die Wette geklärt, alles klar, wir sprechen uns am Ende der Saison dann. Und haben wir mal wieder eine Wette, das ist doch auch was Schönes. Wer mich im T-Mobile-Trikot dann hier in dem Kölner Umland sieht, oder ein T-Mobile-Trikot im Kölner Umland, dann wisst ihr, das bin ich hier. Wenn Dumoulin am Ende des Jahres keine Grand Tour gewonnen hat. Haben wir das doch auch. Wo sind wir denn? Im Ablaufplan, ich habe was vergessen einzutragen. Ich werde als vorletzten Punkt dann nochmal irgendwie was einwerfen. Aber kommen wir jetzt zu, wo wir bei Grand Touren sind, ne? Dass die Movies sich da selber Freelander und alles, ne, dass die sich vielleicht gerade selber ein Ei legen oder sich ins eigene Knie schießen oder wie man das auch immer sonst noch nennen mag. Dreierspitze zur Tour. Und ich wette, dass keiner von denen das die Tour gewinnen wird. So. Funktioniert eine Dreier, also wann hat eine Dreierspitze jemals funktioniert?
Nie.
So. Ich kann mich daran nicht erinnern, nein.
So, wenn wir drei Vollspacken hier das wissen, warum wissen Sie das nicht?
Die wissen es auch.
Und warum machen sie es? Weil sie Angst haben, dass Valverde mal wieder in der am ersten Tag irgendwo gegenfährt und Quintana keine Lust hat? Oder?
Nee, weil sie keinem sagen wollen, du darfst nicht die Tour als Kapitän fahren. Das ist der Punkt. Ich sag dir mal ganz ehrlich, was ich denke. Mhm. Für Valverde wäre es das Dümmste der Welt, wenn er sagen würde, er möchte bei der Tour irgendwie auf Ergebnis oder sonst was fahren. Der soll den Giro fahren, der soll die Vuelta fahren und gut ist.
Ja, er ist ja für intelligente Entscheidungen bekannt. Insofern, ja, aber warum fährt er?
Also,
warum? Er muss ja fahren.
Ja, aber hat er nicht den Stand?
Wird er nicht. Also ich sag mal ganz ehrlich, Valverde wird, also aus meiner Sicht, was ich sinnvoll fände, Valverde wird Giro Vuelta fahren, ein Landa wird Giro Tour fahren und ein Quintana wird Tour Vuelta fahren. Das wäre so mein Herangehensweise.
Der Teamchef hat ja was anderes gesagt.
Ja, der Teamchef. Ja, gut. Nee, wär Blödsinn. Also ich meine, man hat jetzt nächstes Jahr nur noch 8 Fahrer. Die Anzahl der Helfer wird kleiner. Klar, natürlich möchtest du deine besten Fahrer bei der Tour haben. Eben, aber das kann doch so gar nicht funktionieren. Man hat es ja jetzt schon mitgekriegt, wie da so die Animositäten wachsen und wachsen und wachsen. Und ein Quintana kann froh sein, wenn er überhaupt noch beim Team ist. Also ich sag mal, von seinem Portfolio ist er der schwächste der drei Fahrer.
Naja, aber vom Potenzial her vielleicht der stärkste Rundfahrtenfahrer.
Ja, also
sehe ich anders. Also sehe ich anders als ein Landa in Topform knackt Quintana.
Wobei also er Quintana auch beweisen muss, dass er überhaupt 3 Wochen auf dem Niveau durchhalten kann.
Ja gut, also ich sag mal so, Er war letztes Jahr als Helfer Vierter der Tour. Da musst du mir einen Helfer der letzten Jahre nochmal aufzeigen, der mal
so ja, aber er ist knapp, ja noch nie als Kapitän auf, gefahren.
Bis auf zwei Sekunden daran war.
Also das ist aber...
Nenn mir mal bitte einen Helfer, der in den letzten 10 Jahren als Helfer Vierter wurde.
Froome. Brauche ich gar nicht, weil er... Die Sache ist ja die, es ist noch ein ganz großer Unterschied.
Ulle.
2004 Ulle.
Einer nach dem anderen, ja, sonst geht es nur durcheinander. Ulle. Also wenn ich mir jetzt anschaue, wenn man die zwei Fahrer miteinander vergleicht, ja, Nairo Quintana hat Tirreno Adriatico, zweimal den Giro d'Italia, zweimal die Vuelta, ja, also zwei Grand Touren je zweimal gewonnen. Ja, mit dem Moment ausreden lassen. Michele Landa hat drei Etappen des Giro d'Italias gewonnen und ansonsten einmal Vierter, einmal Dritter. Also ich glaube, wir müssen uns Pro-Wins bei Nairo Quintana 34, Grand Tour-Wins 10. Pro-Wins bei Michel Landa 13, Grand Tour 10. Also ich glaube jetzt von den nackten Zahlen, wenn man nur die nackten Zahlen bewertet, dann ist es keine Frage, dass Quintana, der bisher in seiner Karriere, der jüngere von beiden auch, am meisten Punkte reingeholt hat.
Der jüngere von beiden, die sind 2 Monate auseinander, mal ehrlich. Oder also, einen Monat.
Und?
Also, ja. Da musst du aufpassen, du musst vor allem auch gucken, wer welche Möglichkeiten hatte. Also ich sag mal vom Portfolio, und das war meine Aussage, ist Landa der Bessere, das sag ich.
Ja, aber
Landa ist vom Portfolio der Bessere. Quintana ist der bessere Bergfahrer, das mag sein, aber wenn es um die Hügel geht, allein dann ist schon Landa der deutlich bessere.
Also ich
sag mal so, schau dir doch mal an, erste Bergankunft dieses Jahr, Giro d'Italia.
Mhm.
Da hatte Quintana das beste Team zur Seite überhaupt. Der war da mit Amador, wie ist der andere Kolumbianer? Weiß ich jetzt gar nicht, der früher bei Lampre war. Winner Anacona, genau. Unter den besten 7. Und der hat nichts rausschlagen können. Nichts. Also, oder kaum
Grand, was. Grand Tour Punkte, Nairo Quintana 5.960, Michele Landa 1.792.
Ja, aber dafür hat dann Quintana bei der ersten Bergankunft alles zerlegt und Landa ist rausgestürzt.
Ja. Ja, alles zerlegt, ja, gut. Kann man jetzt so und so sehen, klar, gut.
Also, man kann zumindest, man kann geteilter Meinung sein, wer von beiden der
grundsätzlich finde ich den Gedanken ja gar nicht schlecht, vielleicht mit zwei Kapitänen zu starten, aufgrund dieser Kopfsteinpflaster-Etappe. Das kann ja gut sein, dass da doch mal einer irgendwie rausstürzt. Aber mit dreien zur Tour, ich weiß nicht, ob das dann gut geht.
Ich würde es anders sehen, die Regelung, dass nur noch 8 Fahrer dabei sind, würde mich als Teamleiter dazu veranlassen, noch mehr zu gucken, dass ich dass die Qualität der Fahrer so gut wie möglich ist, wenn ich wirklich den Fokus auf eine der Grand Touren lege.
So, jetzt komme ich nochmal und sage, ich habe auf das Portfolio der Fahrer angesprochen, tut mir leid. Wann hat ein Quintana mal aus eigener Kraft irgendein Rennen gewonnen? Nennt mir eins.
Den also, Giro 2014 zum Beispiel.
Ohne Helfer. Also, dass du wirklich sagen konntest, okay, das hat er geschafft, ohne dass jetzt wirklich er jetzt maximal
ja nicht,
auf die Hilfe angewiesen
ist. Ja, aber...
Weil, ganz ehrlich, musst du auch sagen, Landa hatte noch nie diese Helferunterstützung, die jetzt ein Quintana hatte. Niemals.
Ja, weil er gar nicht in die Position
Landa wäre um ein Haar letztes Jahr bei der Tour aufs Podest gefahren als Helfer. Der war besser als Uran, ohne irgendwie darüber auch nur nachdenken zu müssen. Wenn Froome dieses letztes Jahr nicht dabei gewesen wäre, hätte ein Landa 100%ig die Tour gewonnen.
Sage ich nein, weil es ist was ganz anderes, ob du jetzt als Helfer startest oder als Kapitän. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Druck. Du musst 3 Wochen jeden Tag vorne dabei sein.
Und wie lange
das
musst
traue ich
du
ihm
Landa
so nicht zu?
Ja, beim Giro nicht. Beim Giro hat er da häufiger mal versagt, sag ich, gebe ich auch zu. Aber er musste bei der Tour häufiger warten. Er hat sicherlich 3-4 Minuten auch nur deshalb verloren, weil er auf Froome warten musste. Beispielsweise bei dieser einen Überführungsetappe, als Froome den Defekt hatte und Landa überhaupt erstmal warten musste und Froome wieder ranfahren musste. Ja.
Klar, aber ja, schauen wir einfach mal, wie es ist, wenn er denn Kapitän sein darf.
Ich sehe Landa nächstes Jahr stärker als Quintana.
Ja, das können wir mal gucken. Ne? Also beim Zeitfahren in Marseille war er jetzt letztes Jahr, okay, kann man auch sagen, hat er sich geschont, 15. beim Zeitfahren
in Düsseldorf. Wie war Quintana?
102. Nein, aber weil du meintest...
Ah, okay, gut.
Nein, ich...
Fast 100 letzter.
Es geht mir nur darum, ne, also... Vielleicht hätte er gewonnen, klar, aber er muss sich, also warum war er denn dann noch nie in der Position, dass er als Kapitän bei einer Grand Tour so starten durfte? Das muss man ja auch fragen dann.
Na gut, bei Astana, da hast du Aru gehabt, was solltest du machen bei Sky, was sollst du da machen, wenn du bei Froome im Team landest, was sollst
ja,
du
aber
machen?
Das ist ja die Frage, warum ja. wechselst du dich zu diesen Teams?
Genau, wenn ich
Kohle.
So
frage. Kohle, klar, logisch. Wer wechselt zum Team Sky? Kohle, also.
Ja, aber dann
wenn du mich fragen, will ich das Geld oder will ich die Siege?
Vielleicht.
Aber den kann ich mir nicht hinterher hinstellen und sagen, ich bin eigentlich der Kapitän.
Macht er ja nicht, aber schau dir mal Armstrong an. Wer ist denn zum Team Armstrong gewechselt? Eras hätte vielleicht Armstrong am Berg ausschlagen können.
Ja, aber dann mit dem gleichen Argument kann man dann aber auch hinterher sagen, wenn jetzt angenommen ein Quintana würde die Tour gewinnen, ne, und ein Landa würde sozusagen als sein Helfer ihm dazu verhelfen, dann kann er sich aber auch hinterher nicht beschweren, dass er nicht die Kapitänsrolle bekommen hat, weil dann haben sie ihn ja auch für Kohle eingekauft. Ne? Also dann,
der beste Fahrer wird, für den wird gefahren, das ist klar.
Aber dann, wenn Landa letztes Jahr besser gewesen wäre als Froome, dann hätten sie für ihn fahren müssen. Mit der Logik, weißt du?
Ja gut, letztes Jahr muss man natürlich sagen, Landa ist den Giro gefahren, ist bester Bergfahrer geworden und so weiter und so fort, hat natürlich eine ganz andere Vorbelastung gehabt als Froome.
Ja, klar. Ne, aber ich würde das mal, also ob Landa der bessere Fahrer ist als Quintana, wir haben ja gerade die Aussage dann gehabt, ne? Also für den Besseren wird gefahren, das werden wir dann ja sehen im Juni. Aber bis dahin sind ja auch so viele Unabwägbarkeiten. Wir werden es nie, im Grunde genommen werden wir es nicht erfahren, also, weil dafür müsste Landa in einem anderen Team fahren als Quintana.
Also ich hoffe es halt mal, weil Quintana ist für mich der langweiligste Fahrer, den es je gegeben hat.
Ob uns jetzt ein Landa sympathischer wäre als Movistar-Kapitän, als ein Quintana, das ist ja eine komplett andere Diskussion. Ne? Aber ob er der bessere Fahrer ist und wie klug überhaupt diese drei Spitzenstrategie ist, das...
Gut, die drei Spitzenstrategie, die finde ich selber kacke. Hm, ja. Habe ich aber auch schon gesagt.
Ja, ja.
Also ich würde in jedes Rennen mit zwei Kapitänen reingehen. Das reicht aus meiner Sicht aus.
Da sind wir, glaube ich, auch uns alle eine Meinung. Machen wir mal hier so ein bisschen, wir haben einen Punkt mit diverse News, die wir zusammengefasst haben. Nibali, hast du Thomas reingeschrieben, wird wohl Fokus auf die Tour liegen und die Ronde?
Naja, also Ronde wohl, dann Lüttich, Tour, Vuelta und WM.
Mhm. Ich nenne das jetzt einfach mal Vermischtes, damit wir es auch mal subsumiert kriegen. Was hältst du von dem Programm? Also
Für den Weltmeistertitel wäre es natürlich schlauer gewesen, Giro und Vuelta zu fahren. Aber die Chance, die Tour nochmal zu gewinnen, wird nie mehr so groß sein wie im nächsten Jahr. Also in diesem Jahr.
Meinst du auch wegen Froome möglicherweise nicht da oder aufgrund der Topografie
das
des
und zum anderen wegen des Kurses einfach. Mhm. Aufgrund vor allem auch dieser Kopfsteinpflaster-Etappe und ja, den vielen Unabwägbarkeiten.
Mhm. Ist ein Team, also dieses Team ist ja immer, fand ich zumindest in der Vergangenheit, immer so ein bisschen unabwägbar. Oder wäre sein Team denn deiner Meinung nach stark genug dafür?
Also in den Bergen hat man auf jeden Fall an Qualität dazu gewonnen. Man hat jetzt noch den zweiten Isagire dazu geholt. Dann kommt jetzt zurück nach seiner Verletzung und wird dann auch als Helfer.
Wer von euch hat sich gerade sein Mikrofon eingeführt? Okay. Derjenige weiß jetzt Bescheid. Ja, Entschuldigung, ich habe dich ungern unterbrochen.
Ja, also man hat jetzt den zweiten Isagire noch geholt, der andere kommt nach der Verletzung zurück, steht auch als Helfer für die Tour zur Verfügung. Pozzo Vivo hat man noch einen starken Berghelfer dazu geholt. Ja, und dann muss man halt sehen, ich denke mal jetzt das Problem oder der Kasus Knaxus einer ganzen Geschichte wird wieder diese Kopfsteinpflaster-Etappe sein. Da muss man halt sehen, inwiefern da auch das Team helfen kann.
Okay.
Also man hat da zwar mit Colbrelli und vielleicht auch einem Hausler, wenn er nochmal so in Form kommen sollte, zwei, drei gute Leute, aber es ist
natürlich nicht vergleichbar.
Oh, kannst du nochmal kurz ein bisschen was vom Mikrofon wieder zurückgehen, weil du bist gerade furchtbar laut geworden.
Nee, ich wollte nur Nachdruck verleihen, meine Aussage nach Wadauskas ist doch ein super Fahrer für diese Kopfsteinpflaster-Truppe.
Auch, ja, aber es ist für mich nicht vergleichbar mit der Astana-Mannschaft von 2014.
Da tue ich mir jetzt schwer.
Da hattest du halt einen Vestra, einen Vogelsang.
Aber Vestra ist jetzt auch nicht der geborene Kopfsteinpflaster-Superfahrer. Also ich kann mich an keine Flandern-Rundfahrt, an kein Paris-Roubaix erinnern, bei dem ein Vestra in den Top 10 gelandet ist, oder? Nenn mir mal eins.
Aber er war schon jemand, der bei den Frühjahrsklassikern immer recht gut abgeschnitten hat.
Ja, das mag sein, aber ich meine,
er war ja auch nur ein Helfer.
Wadauskas ist aus meiner Sicht deutlich stärker als ein Vestra bei solchen Rennen.
Okay. Kann ich schwierig taxieren, ja.
Ja. Was haben wir? Entschuldigung. Gerard Thomas ist, glaube ich, gemeint mit Fokus auf Tour gelegt.
Ja, er hat ja jetzt seine Ansprüche angemeldet und gesagt, er will da so eine 1B sein bei der Tour de France auf jeden Fall, falls Chris Froome da in der dritten Woche dann irgendwie schwächelt und verzichtet deswegen dann auch auf den Giro, verständlicherweise.
Sag mal, weiß einer von euch eigentlich, Entschuldigung, wenn ich das an der Stelle sage, aber das kommt mir gerade bei Gerard Thomas in den Sinn, hat eigentlich nochmal was einer von Richie Porte gehört?
Der fährt auch die Tour de France. Also die haben.
Der hatte doch den schlimmen Sturz, ne? Also der ist wieder völlig hergestellt.
Der wird bei der Tour Down Under um den Gesamtsieg wieder mitkämpfen.
So. Ah, okay. Hab ich jetzt so irgendwie aus dem Fokus verloren? Fiel mir jetzt gerade nur in dem Zusammenhang ein. Wie geht's eigentlich Richie Porte? Schön, das höre ich gerne. Also das gefällt mir. Fiel mir nur ein, weil er spielt hier im Prinzip vor ein paar wenigen Jahren die gleiche Rolle, die Gerard Thomas jetzt beim Team Sky so ein bisschen inne hat. Der Mann im Hintergrund, der möglicherweise mal eine Chance bekommt. Und Gerard Thomas hat er so ein bisschen jetzt Däumchen drehend, so nach dem Motto, was ist, wenn Froome jetzt doch vielleicht nochmal das Asthma-Spray zu viel ausgepackt hat? Freut man sich da wohl so als Teamkapitän? Was meint ihr? Also so als...
Also ich kann nicht einschätzen, wie das Verhältnis zwischen den beiden ist.
Also wenn es jetzt ein normales, professionelles Verhältnis ist, eigentlich, wenn man jemand ist, der mit den Füßen scharrt, muss man ja zumindestens aus professioneller Sicht auch so ein bisschen denken, okay, das ist jetzt meine Chance und muss Gewehr bei Fuß stehen.
Gut, das ist natürlich so. Geraint Thomas ist jetzt Jahrgang 86, wir haben das Jahr 2018, er wird im Laufe dieses Jahres 32. In vielen Fällen war das jetzt so das Einläuten der letzten erfolgreichen Jahre. Klar, kann er da sagen, gut, entweder er wechselt oder er nutzt nochmal die Möglichkeit im eigenen Team. Von daher denke ich, insgeheim wird er wahrscheinlich sagen oder hoffen, dass er nochmal freie Bahn bekommt. Aber was er zumindest schon mal gesagt hat, er will jetzt dieses Jahr zumindest mal wieder die Klassiker-Saison in Angriff nehmen. Und er hat sich jetzt vor 2 oder 3 Jahren auch schon sehr erfolgreich bei den Kopfsteinpflaster-Klassikern gezeigt. Sicherlich wird es dieses Jahr auch im Vorgriff dann auch auf die Tour de France eine super Trainingsarbeit sein. Klar, logisch, aber die Frage ist halt, ob er dem Ganzen standhalten kann. Also die Frage kam vorhin bei Mikel Landa auf. Ja, Helfer ist die eine Sache, Kapitän die andere, und dem kamen beide jetzt noch nicht wirklich nach. Also beide haben noch nicht wirklich mal so eine Rundfahrt als Kapitän wirklich jetzt durchziehen können.
Ja, genau.
Da ist halt die Frage, ja, wie ist die Belastung? Also vor allem, ja, die psychologische Belastung, weil die körperliche Belastung kriegen sicherlich beide hin.
Ja, das war auch der bei Porte immer wieder der Punkt, wo man gesagt hat, er ist halt ein sehr, sehr guter Helfer, er ist ein sehr, sehr guter Radfahrer, aber vielleicht kein Leader. Ne? Das ist ja auch in gewisser Hinsicht. Und ich glaube auch Quintana ist nicht so der klassische Leader, wie es jetzt ein Armstrong war und wie es vielleicht ein Wiggins war oder ein Froome. Froome ist, glaube ich, auch nicht so der klassische. Ne? Aber so früher diese Alpha-Tierchen, die da vorne weggefahren sind.
Inno oder Merckx.
Ja, genau, um noch weiter zurückzugehen, exakt. Ne, die also gesagt haben, hier geht's lang und in keine andere Richtung. Ulrich war bestimmt auch nicht so einer, außer an der Bar.
Aber der hatte Bölz.
Ja. Nächster Punkt, nächster Fahrer, den wir so ein bisschen, wo wir was zugehört haben, Tony Martin. Also er will Paris-Roubaix dieses Jahr gewinnen und er will den Giro und die Tour gewinnen. Ach, da will er mitfahren. Okay, nicht gewinnen. Habe ich jetzt kurz fast überlesen. Ach, Toni, ich habe jetzt immer dieses Bild von dem Physikerassistenten, womit ich ihm natürlich Unrecht tue. Aber kann ein Tony Martin Paris-Roubaix gewinnen?
Von den rein körperlichen Voraussetzungen vielleicht schon, aber von der, sage ich jetzt mal, Finesse im Rennen und von der Renntaktik her eher steht ihm das doch ein bisschen im Wege.
Ich glaube,
also man hat zum Beispiel im letzten Jahr gesehen, da war er recht lange weit vorne dabei, hatte dann einen Plattfuß, da hat er schon so ein bisschen sein Potenzial gezeigt. Also ist auch das Rennen von den Kopfsteinpflaster-Klassikern, was ihm jetzt am besten liegt. Aber ob es da jetzt für Platz 1 reicht, puh, das ist echt, also schwierig. Ja. Ich traue es ihm eher nicht zu.
Nee, ich also ich halte es auch für schwierig. Also wir hatten das vor 2 Jahren, war es, meine ich, als Tom Boonen nochmal Zweiter wurde. Da hat ja Tony Martin mit Tom Boonen schon vorm Bald von Arenberg angegriffen. Und die 2 kamen dann wirklich weg. Und Tony Martin hat wirklich über einen Zeitraum von 50 Kilometern da wirklich super Arbeit geleistet. Da hat man schon gesehen, okay, der kann diese Kopfsteinpflasterrennen. Gelingt es dann immer gut, wenn er über einen langen Zeitraum möglichst gleichmäßiges Tempo fahren kann. Mhm. Aber ich glaube, das kannst du, wenn du mit den Spitzenfahrern und Spitzenfahrer sind dann vielleicht auch Zdeněk Stýba, Niki Terpstra, ein Sepp van Marke, ein Peter Sagan,
ein John Degenkolb,
auch ein Greg van Avermaet, ein John Degenkolb gehört sicherlich auch dazu. Denen dann im entscheidenden Moment wegzufahren, wie es vielleicht ein Fabian Cancellara vielleicht vor 5 bis 10 Jahren noch konnte, und dann einen großen Vorsprung rauszufahren und da gleichmäßig fahren zu können, das traue ich einem Tony Martin dann doch nicht wirklich zu, weil ich denke, jeder der angesprochenen Fahrer weiß dann auch, entweder er hat noch einen entsprechenden Helfer, den man dann einspannen kann, oder man fährt dann notfalls mal selber hinterher. Also ich glaube, in der letztjährigen Konstellation mit einem Alexander Christoph wäre es ihm vielleicht sogar leichter gefallen, weil sie dann eher so die Karte hätten spielen können, der eine greift an, der andere sitzt hinten und blockt es so ein bisschen ab. Ich glaube, jetzt als alleiniger Kapitän, da wird er sich sehr schwer tun.
Ich glaube auch, das ist eine sehr, also ich glaube, wenn er irgendwie was war früher der Spruch so vor 2, 3 Jahren, wenn er das Momentum hat und mit so einer Gruppe von 4, 5 Fahrern wegfahren kann, ne, die Frage ist, ob man das zulassen würde. Aber wenn es irgendwie so eine glückliche Konstellation für ihn gibt, dass er in einer Gruppe ist mit 4, 5 Fahrern, wo auch kein besonders Sprint, oder wo so vielleicht 1, 2 Sprintstarke, sag mal, was ist denn da los? Wer ist denn da Smarties? Wo
das
so eins.
Das sind hier Kaugummis.
Ja, ja.
Nee, aber klar, wenn jetzt.
Ben, darf ich den Gedanken zu Ende führen? Weißt du, wo er wegkommt und dann, es gab doch auch einmal die Sache, da hat er ist auch mit einem anderen Fahrer ausgerissen oder irgendwie sowas oder hat seinen Kapitän gezogen und der Kapitän konnte nicht mehr im Windschatten mitfahren.
War Kwiatkowski vor Bayern bei der Tour de France.
Und wenn es in so einer Situation vielleicht zu einer solchen Situation kommt, wo er mit 3, 4 Fahrern weggefahren ist, die ihm vielleicht die Möglichkeit geben, sich vom Peloton, weißt du, die für ihn vielleicht die Instinktentscheidung treffen und mit ihm wegkommen und er die dann kaputt fahren kann. Das wäre, glaube ich, die einzige Möglichkeit, wie es vielleicht ganz zufällig.
Ja, genau das hat er ja auch gesagt, das ist so grob sein Plan.
Ach.
Also möglichst schon früher ausreißen und dann dem Feld widerstehen.
Dann, warum bin ich dann nicht bitte hier irgendwie Teamleiter, wenn ich solche Gedanken hier mal eben am Küchentisch entwerfe?
Ja, der Problem ist nur, dass wahrscheinlich 21 andere Teams den Plan auch haben.
Ach, das kann ich mir nicht vorstellen. Das war jetzt gerade so genial ausgedacht. Nee, ja, also, ne, aber das, also, dass es zu so einer Konstellation kommt, ne, ich würde mich sehr für ihn freuen, wenn er jetzt irgendwann, er wird jetzt auch nicht jünger und ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch so viele Jahre auf dem hohen Niveau fährt, weil ich finde, er hat eine Art zu fahren, die schon Raubbau mit dem Körper treibt. So ein Ding würde mich jetzt wirklich für ihn maßlos freuen. Auch wenn ich ich glaube, ich gucke mir vom Schlafen gehen nochmal so Videos, so Muppet-Show-Videos an. Also das, ja, ich würde es ihm gönnen, aber der Glaube allein fehlt. Und ein Toni Martin als guter Helfer beim Giro, Vuelta oder auch Tour de France dabei zu haben, kann nur Gold wert sein für jedes Team.
Naja, beim Giro glaube ich jetzt nicht, dass die einen Klassementsfahrer haben wollen, weil Zakarin wird die Tour fahren auf Klassement, da musste jetzt Kittel schon die Kröte schlucken und da wird Toni Martin auch eher für den Sprintzug zuständig sein.
Ja, yeah, aber ich sage, für einen Teamchef ist ein Toni Martin Gold wert, weil er kann eigentlich vieles sehr gut, plus er ist auch jemand, der ein Teamplayer ist, ne? Dem du sagen kannst, pass auf, wir brauchen dich dafür und das macht er dann auch. Also das ist so dieses Teamplayen ist ja auch nicht jedermanns Sache unbedingt. Ja, insofern kann sich jeder Teamchef da eigentlich freuen, wenn er ihn dabei hat. Wen haben wir noch hier auf der Liste? Emanuel Buchmann will Giro oder Vuelta als Kapitän fahren. Greift er da nach Kirschen, die ein bisschen zu hoch für ihn hängen?
Naja, das heißt ja jetzt nicht, dass er da irgendwo ums Podium vielleicht mitfährt. Nur hat er halt gesagt, er wird sich auf eine Grand Tour fokussieren und es wird definitiv nicht die Tour de France sein. Weil da Rafael Majka fürs Gesamtklassement der Kapitän sein wird. Gut, beim Giro hat man jetzt einen Formulo mit dabei. Da vielleicht eher eine beschützte Rolle und dann bei der Vuelta hat er vielleicht dann freie Fahrt. Es geht ja vor allem für ihn darum, sich jetzt sukzessive da weiter in die Weltspitze hereinzuarbeiten. Er hat ja gesagt, in diesem Jahr war sein voller Fokus eigentlich auf der Dauphiné, weniger auf der Tour danach. Und wenn er dann diese Leistung bestätigen kann, auch über 3 Wochen, dann kann er da, denke ich, im Top-10-Resultat auch bei einer Grand Tour landen.
Mhm. Siehst du das schon im kommenden Jahr passieren oder denkst du, das wird noch etwas dauern, dass er mal so in die Top-10 fährt?
Das kann auch schon in diesem Jahr sein, aber man muss dem halt, er ist auch noch jung, muss dem halt auch noch Zeit geben.
Mhm. Wie siehst du das, Chris?
Naja, ich sag mal so, also beim Giro und bei der Tour wird es sicherlich sehr, sehr schwer, bei der Tour sicherlich unmöglich, aber bei der Vuelta sicherlich nicht ganz unmöglich. Also wenn man sich mal überlegt oder mal die Fahrerlisten durchschaut, die jetzt in den letzten Jahren da bei der Vuelta auch mal in den Top 10 waren, sehe ich da durchaus Möglichkeiten.
Also, okay. Und was natürlich nicht, auch vielleicht...
Halte ich nicht für ausgeschlossen.
Was für ihn wäre, ist der WM-Kurs. Also ich kann mich daran erinnern, bei Olympia 2016 in Rio war er auch recht stark und bei der Favoritengruppe vorne mit dabei.
Also man wird mit Sicherheit keinen Kittel aufstellen bei dem Kurs, den wir da dieses Jahr in Salzburg, ist es, ne? Salzburg?
Innsbruck,
das andere Bruck. In Innsbruck aufstellen. Wenn er sich bei einer dieser Rundfahrten oder während dieser Rundfahrten dafür sozusagen hervortut, und dann kann ich das mir auch gut vorstellen, dass er ja zumindest eine Karte da
sicherlich hat. Wobei er da jetzt wahrscheinlich auch nicht unter den Top 5 landen wird. Nee, maximal hintere Top 10, wahrscheinlich eher zwischen 10 und 20, weil zumindest WM ist dann doch nochmal, was die Besetzung der Top-Teams angeht, nochmal was anderes als Olympia. Also man muss wissen, Olympia, da starten die Top-Teams auch nur mit 5 Fahrern. Das ist jetzt bei einer WM was anderes. Da starten die Top-Teams mit 8 Fahrern. Und wenn man sich da mal das deutsche Nationalteam anschaut, da wird sicherlich ein Emanuel Buchmann dabei sein, aber da haben andere Teams sicherlich vielleicht 4 oder 5 Fahrer, die das Niveau von Emanuel Buchmann haben.
Ja, klar. Aber wen wird man da sonst noch mitnehmen? Knees, wenn er als Helfer vielleicht, aber auch nicht so gesetzt. Ne, also irgendwelche Leute müssen wir ja schicken. Wir können, also kann ich die Plätze
verraten. Simon Geschke.
Ja, ne, aber.
Geschke wird sicherlich mitfahren, denke ich auch. Ja.
Vielleicht bekommt auch einer von den jungen Leuten eine Chance.
Ja, also es wird schon. Aber bin ich mal gespannt, was wir da so hinschicken werden. Und noch als weitere Personalien, also ne, wir arbeiten jetzt einfach mal auf, was sich so in den letzten Wochen angesammelt hat. Manches
fährt den Giro, ja, und der Plan von Dimension Data ist, dass der 2020 die Tour gewinnen soll.
Ja, kann man ja mal rausholen als Plan. Ne? Also finde ich jetzt ein bisschen.
Wobei er dafür natürlich radikal, denke ich, nochmal seine Fahrweise ändern müsste.
Beschreib mal ein bisschen genauer, wie du das meinst. Also er ist dieses Jahr 8. geworden.
Also es gibt für mich im gesamten Peloton der Gesamtklassementsfahrer keinen defensiveren Fahrer als Luis Meintjes.
Aber das wird doch Froome sonst immer vorgeworfen.
Ja, aber der startet zumindest eine Attacke, bei der er die entscheidende Zeit rausholt auf seine Konkurrenten. Okay. Und in diesem Jahr hat auch Mantis mit, ich glaube, Simon Yates war es, ums weiße Trikot bei der Tour gekämpft und hat keinen einzigen richtigen Versuch gewagt. Auf der einen Etappe, gut, da ist er mal weggefahren, aber hat es dann gleich wieder aufgegeben.
Hat er einfach, also wenn ich mir jetzt so, ich schaue mal seine Grand Tour-Erfahrungen, also ne, er ist im Jahr davor schon Tour und Vuelta gefahren. Hat er noch zu wenig Erfahrung? Ich meine, 25 ist jetzt nicht mehr ganz, ganz der Junge, ne? Aber ist
nein, er fährt einfach wahnsinnig ergebnisbewusst. Man muss halt einfach sehen, der Kerl ist jetzt schon, keine Ahnung, 3 oder 4 Mal in die hintere Top 10 der Grand Tours gefahren. Ist ein super Ergebnis. Aber man muss natürlich auch wissen, wenn so ein Fahrer mal angreift und vielleicht auch frühzeitig im Rennen angreift, dass er auch mal gut und gerne 5 bis 10 Minuten verliert. Das heißt, wenn er so eine Attacke reitet, landet er vielleicht nicht mehr im Gesamtklassement am Ende auf Platz 8, sondern auf Platz 13 oder vielleicht 15 oder noch weiter hinter. Von daher denke ich, dass er für seine Verhältnisse schon das Maximale rausgeholt hat. Mehr ging nicht. Er fährt da einfach am Ende mit, holt das Maximale raus und ich denke, da kann man ihm auch nicht wirklich einen Vorwurf machen. Also er hatte jetzt auch nie wirklich, muss man dazu sagen, so das Team, das ihn da maximal unterstützt hat. Also er war doch immer Einzelkämpfer.
Ja, ich gucke halt mal gerade hier so durch, was er sonst so für Ergebnisse hatte. Also er ist ja, eigentlich ist er auch schon lange, seit 2009, also schon seit 8 Jahren, also mit 17 dann ins Peloton gekommen. Also eigentlich schon ein erfahrener Mann, muss man so fast schon sagen, ne? Aber ich sehe ihn jetzt auch noch nicht so als Toursieger.
Muss man halt sehen, wie es in den nächsten 1-2 Jahren weitergeht. Und wenn er dann halt da jetzt mal nicht weiter nach vorne kommt oder keinen großen Sprünge da macht, dann ist es meiner Meinung nach besser, lieber 2 Etappensiege bei der Tour und dann der 14., 15. Platz anstatt den 8.
Ja, aber vielleicht ist er noch in der Erfindungsphase, dass er diesen Schritt oder dieses Begraben der Hoffnung, ne, klingt hart, aber vielleicht muss das noch kommen, ne? Also muss diese Erkenntnis reifen.
Vielleicht muss man auch mal dazu sagen, er ist gleicher Jahrgang wie Emanuel Buchmann und hat schon 4 Top-10-Ergebnisse bei Grand Tours. Emanuel Buchmann hat noch nicht 1, also von daher würde ich jetzt da weit von Abstand nehmen, ihn jetzt da zu verteufeln. Also,
nee, verteufeln will gar keiner, aber wenn sein Teamkapitän in 2 Jahren ihn als Toursieger sieht, das muss man halt auch...
Er soll halt in 2 Jahren die Tour in Angriff nehmen. Ich denke, das ist was anderes, als wenn man sagt, okay, er soll da die Tour gewinnen. Also ich denke, da muss man schon nochmal relativieren. Und ich denke, man muss sich natürlich auch Ziele setzen. Wenn jemand 2-mal in Folge 8er der Tour de France ist, dann kannst du nicht sagen, okay, dein Ziel muss jetzt sein, in den nächsten 3 Jahren mal 7. zu werden. Und wenn jemand 25 ist, sollte man vielleicht eher sagen, okay, wenn man das ganze Ding mal langfristig denkt und die Aussage, die ist von Mitte 2017 oder Ende 2017 und dann halt auf 3 Jahre bezogen, kann man durchaus mal sagen, okay, in 3 Jahren könnte das Ziel sein, dann mit 28 auch mal den Toursieg in Angriff zu nehmen. Wie sollst du sonst jemanden motivieren, wenn du halt sagst, okay, du bist jetzt 25, in 3 Jahren wollen wir 2 Plätze besser von dir, dann bist du 6. Also irgendwo musst du ja die Leute auch ein Stück weit motivieren können.
Aber ich glaube, dieses extrinsische, intrinsische und Motivation und so weiter und so fort, ne, in gewisser Weise muss er sich ja dann auch mal selber
Er war schon in den Top 10 einer Grand Tour, konnte er doch noch nicht mal in den Top 30 einer Grand Tour, muss man auch dazu sehen.
Ja, ja, also ich will dem Fahrer ja gar nichts Schlechtes, ne? Also im Gegenteil, würde mich ja freuen für ihn. Ich hatte es eben nur so interpretiert, dass sein Kapitän, seine Mannschaft gesagt hat, okay, in 3 Jahren wird er die Tour gewinnen oder wird er mit in den Toursieg fahren. Das, denke ich, muss man erstmal gucken. Was hatten wir hier als nächstes? Kruijswijk, der Fahrer, dessen Namen ich mal gelernt habe. Mir so oft bei YouTube angeschaut, bis ich wusste, wie der Name genau ausgesprochen wird.
Kruijswijk.
Ja, genau. Setzt alles auf die Tour?
Ja, der ist ja in den letzten Jahren immer zum Giro gefahren, hat da mehr oder minder schlechte Erfahrungen oder gute Erfahrungen auch gemacht, aber jetzt probiert das dann mal bei der Tour de France, aber ich fand so nach diesem Jahr 2016 jetzt, auch im letzten Jahr hat er sich, glaube ich, im Frühjahr vorm Giro eine Rippe gebrochen, Da bin ich mal gespannt, ob er vielleicht nochmal irgendwie diese Form wieder erreichen kann, die er halt da beim Giro 2016 bis zu dem Sturz hatte.
Mhm. Klingt blöd, aber ich freue mich immer, er fährt doch immer noch für das Team nicht Lotto Soudal, sondern Lotto Jumbo.
Genau.
Ein Bianchi-Trikot vorne, ein Bianchi-Fahrrad vorne zu sehen, ich glaube, das wird uns immer alle freuen. Insofern gute Sache. Und als letzten haben wir noch Aru, der dieses Jahr dann den Fokus auf den Giro legt.
Genau, das stand ja noch so ein bisschen in der Schwebe oder beziehungsweise es ist natürlich auch so, dass durch dieses Israel, durch diesen Israel-Start und das Team Emirates und das Team Bahrain das Ganze natürlich so ein bisschen faden Beigeschmack hat.
Aufgeladen, finde ich.
Ja, das Ganze ist so ein bisschen angespannt, finde ich, so das ganze Verhältnis, dadurch, dass das jetzt zwei arabische Teams sind. Und ich glaube, bei der Israel Cycling Academy war das ja jetzt so, dass ein türkischer Fahrer von sich aus gekündigt hat, weil er dann sonst Probleme in seiner Familie kriegen würde.
Ja.
Und das macht das Ganze halt sehr kompliziert mit diesem Israel-Staat.
Also schlimm genug, dass die Politik da reinspielen muss oder reinspielt, weil, wie soll man sagen, ja, das sollte nicht Teil vom Sport sein, finde ich, aber also man kann jetzt auch nicht sagen, finde ich, man hätte es nicht niemals dahin geben dürfen, damit es nicht zu solchen Situationen kommt, weil anders würde ja dem Ganzen auch eine gewisse Normalität nehmen. Insofern traurig, dass jetzt dazu kommt. Und aber das hat jetzt am Ende des Tages, finde ich, nichts damit zu tun. Also Aru geht auf jeden Fall auf den Giro-Sieg. Und ich hoffe, dass das jetzt der ganzen Sache keinen sportlichen Abbruch tut, dieser Jerusalem-Staat. Oder dieser Israel-Staat.
Aber bei Aru glaube ich, entweder er geht richtig durch die Decke mit dem neuen Team oder aber er bricht völlig ein.
Ja, ich glaube auch,
Mittelding wird es irgendwie nicht gehen.
Nee, also entweder er nutzt das jetzt mal, um auch ein bisschen was auf den Tisch zu legen. Ja, oder das wird gar nichts mehr. Das glaube ich auch. Was erwartest du, Chris, von ihm?
Also bei Aru habe ich jetzt gar keine ganz großen Erwartungen. Also ich schaue mir das einfach an, was er bringt. Ich war so ein Stück weit bei der Tour erstmal überrascht, was er so an der Blanche de Belfier geleistet hat. Danach war ich eher so ein bisschen enttäuscht. Bei der Vuelta war ich auch eher enttäuscht. Von daher, ja, kann er einiges wieder gut machen. Ich denke, vom Potenzial hat er sehr, sehr viel drauf. Es gilt halt bei ihm nur das Ganze zu fokussieren und ja, da seine Prioritäten nächstes Jahr richtig zu setzen. Mhm. Aber bei welchem Rennen er das Ganze jetzt tut oder wie und in welcher Form, gut, da lasse ich mich komplett überraschen. Also so ein Fahrer, der jetzt bei einem Tagesrennen was reisen kann, daran sehe ich ihn jetzt eher nicht.
Nee,
wahrscheinlich, ja.
Aber ergänzt sich dann im nächsten Jahr ganz gut, wenn dann Daniel Martin die Tour fährt als Kapitän?
Sicherlich, also ich denke, das ist eine ganz, ganz gute Kombination. Also Aru ist sicherlich bei den dreiwöchigen Grundfahrten da der deutlich konstantere Fahrer und so. Und Dan Martin wird froh sein, dass er jetzt sich nicht mehr so eine Kapitänsrolle bei den Klassikern mit einem Philipp Gilbert oder auch mit einem Julien Alaphilippe teilen muss. Von daher, ich denke, da erwarte ich eher was von Daniel Martin, der dann eher seine Freiheit nutzen kann.
Gut, da haben wir jetzt so ein bisschen mal was zu einzelnen Fahrern, deren Programm und was wir da im kommenden Jahr erwarten, mitbekommen, mal so Revue passieren lassen. Zwei Punkte haben wir noch auf der Agenda von heute, einer wirklich sehr, sehr langen Sendung, was auch mal wieder ganz schön ist. Einen Punkt, den ich jetzt eingeworfen habe oder noch ergänzt habe, ich glaube, wir waren das, Thomas, ne? Also ich hatte die letzten Tage, hat mir mal jemand sozusagen eine Information, so nach dem Motto, hier, da kommt was auf uns zu, wer weiß. Und dann habe ich dich gefragt, hast du das auch schon mitbekommen? Du hast dann mir den Link geschickt zu der Meldung, die ich einfach nur übersehen hatte. Im Grunde genommen, du hast ganz am Anfang eine Sache gesagt, Al Capone wurde auch über seine Steuergeschichten erwischt. Im Grunde genommen geht es fast in eine ähnliche Richtung. Ganz viele Sachen, die wir in der Sendung schon angesprochen haben, kommen da jetzt so zusammen. Ein neuer UCI-Präsident, ne? Wie spricht man ihn aus? Lampertion.
Lampertion.
Lampertion. Also der neue UCI-Präsident Lapartient-Tian ist nicht zufrieden mit den Entwicklungen im, in Bezug auf das Motordoping und vor allen Dingen den Untersuchungen einerseits. Und zum anderen gibt es wohl, wie Berichte vom französischen, ich zitiere jetzt, Wochenmagazin Le Canard, sind zwei hochrangige Untersuchungsrichter in einem Fall von groß angelegtem mechanischen Doping auf der Spur. Und da kommt es jetzt ins Spiel, ne? Wenn staatliche Behörden ermitteln, da kann halt auch ein UCI-Präsident nicht mehr den Deckel draufhalten. Und so etwas ist dann nochmal eine andere Dimension als irgendwelche Sportgerichtsbarkeiten, die da entscheiden. Rollt da was auf uns zu? Also ist nach irgendwie 98 Festina, 2006, wie hieß er nochmal, hier Fuentes, wird das die Geschichte der Zehntausender?
Naja, also wenn es jetzt nur... Es reicht ja schon, wenn es jetzt einen von den großen theoretisch erwischen würde. Mhm. Das wäre schon ein größerer Skandal als jeder Dopingskandal.
Mhm. Ja. Glaubst du da, also was habt ihr schon mitbekommen und was glaubt ihr, das wird jetzt was Großes oder ist das so nach dem Motto, hier mal ein kleiner Fisch, da mal ein kleiner Fisch? Weil alles, was ich so mir an Gedanken gemacht habe, mache ich mir echt Sorgen sogar. Also mache ich mir echt Sorgen, was da auf uns zukommt. Weil
die Frage ist ja auch bei dem, also das ist also wirklich dann ja schwierig auch nachzuweisen, nachträglich noch. Also ich glaube nicht, kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da großartig auch bei diesen Ermittlungen dann noch was rauskommt.
Okay, ich skizziere mal ein Bild, ja, und dann sagt ihr mir, was ihr von diesem Gedanken, das ich mir da gemacht habe oder diese Sorge, ob ihr das teilt oder wo mein Fehler im Gedanken ist. Man stelle sich mal vor, also im Grunde genommen es wird ja die Untersuchung, sondern auch mögliche Verbindungen zwischen internationalen Teams, privaten Unternehmen und den höchsten Institutionen des Radsports aufdecken. Unterstützt werden die beiden Finanzjuristen für Finanzkriminalität. Also wird es irgendwas mit Steuer- und Finanztransaktionen und Zahlungen von A nach B im weitesten Sinne wohl zu tun haben. So, wenn da Profisteams mit beteiligt sind und wenn es um Unternehmen geht, dann kann es ja eigentlich nur sein, dass oder kann ich mir sehr gut vorstellen, dass noch irgendwelche Radhersteller, Radfirmen, die ja oft genug auch teilweise Sponsor der Firmen sind, der Teams sind, mit involviert sind, weil ich, ne, also das liegt für mich durchaus nicht in weiter Ferne. Und man stellt sich einfach mal vor, ein Team, ich nehme jetzt bewusst eins, was es nicht gibt, ja, also das Team X wird ausgestattet von Rädern von der Firma Y, ja, und es stellt sich dann heraus, dass alle oder dass Firma Y aufgrund von Finanztransaktionen Zugriff auf Motordoping hatte und einzelne Fahrer von diesem Team mit Motoren unterwegs waren. Also Fahrer, der nicht mehr aktuell im Team unterwegs ist, deswegen vielleicht auch, man ihm jetzt nichts böse mit, Cancellara gab es immer wieder Gerüchte drüber. Ne? Ist jetzt nichts Neues, was man da sagt. Man stellt sich mal vor, die Firma, die Räder damals vertrieben hat, da würde jetzt was rauskommen. Also das kann ja, also ne, dann würden ja alle Fahrer, die irgendwann mal seitdem in der Vergangenheit auf den Rädern von diesem Team unterwegs waren, sofort unter in gewisser Hinsicht einem Generalverdacht stehen.
Na klar.
Dass sie immer Zugriff darauf hatten. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, wenn man sich da mal so die Ergebnislisten der letzten Jahre anschaut, dass das halt schon eine große Nummer werden kann. Also mindestens genauso wie Fuentes damals.
Ja, also muss man erstmal abwarten, was da denn passiert. Aber vielleicht macht sich ja dann der dementsprechende Fahrradhersteller ein Gag daraus und spezialisiert sich hinterher auf Elektrofahrräder.
Ja, ich weiß es nicht so genau. Chris, hast du es auch mitbekommen? Hast du es in den letzten Tagen verfolgt?
Ehrlicherweise nicht. Also, nee.
Also
um Weihnachten rum hatte ich da jetzt weniger Zeit dafür, mich damit zu beschäftigen.
Ja, du musst Geschenke
verteilen,
klar.
Aber klar, natürlich, wenn es jetzt wirklich eine Situation gäbe, dass jetzt wirklich einzelne Radteams da vielleicht massiv sogar von profitiert hätten, wäre das natürlich ja ein Ausmaß, das jetzt wahrscheinlich ähnlich dem Festina-Skandal in 1998 ja, oder was dem ähneln könnte.
Vor allen Dingen, weil jetzt halt staatliche Institutionen ermitteln, ne? Und die lassen sich halt nicht mal eben, deswegen fand ich ganz am Anfang, als du es gesagt hast, diese Al Capone-Geschichte, ne, im Prinzip ist es etwas sehr, sehr nah dran Ähnliches, ne? Und wir können mal gespannt sein. Also bis jetzt, ne, es wurde von zwei Hobbyfahrern und einer der Crossfrau, die erwischt wurden. Aber man stellt sich wirklich mal vor, dass jetzt ein großer Radhersteller damit drin gehangen hätte oder auch nur Nur vielleicht sein, vielleicht auch gar nicht der Hersteller, sondern diese Teams, die ausgestattet sind. Also ich mache mir da ernsthaft so ein bisschen Gedanken gerade und ich hoffe, dass das nicht.
Naja, also aber man sieht auf jeden Fall schon jetzt bei der UCI weht da seitdem der neue Präsident, ja. Da ist im Kampf gegen Elektrodoping ein ganz anderer Wind.
Absolut, ne? Also da kommt jetzt bisschen Bewegung in die Sache, was ich grundsätzlich
ja auch Sinn, es ist ja auch sinnvoll, weil das wirklich ein Problem ist, was man leicht ausrotten könnte.
Genau, ja, ja. Nicht, also ich bin gespannt, mache mir Sorgen einerseits, aber freue mich auch andererseits über jeden Betrüger, der rausgenommen wird. Das ist ja kein Geheimnis, freue ich mich ja grundsätzlich immer. Ja, das wollte ich noch so am Ende, fiel mir noch ein, bevor wir das vergessen. Kommen wir noch zu einem ganz, ganz kurzen Ausblick, was jetzt so kommt. Ich habe den Kalender für Januar, habe ich schon die großen Rennen eingepflegt. Ich werde da in Kürze weiter dran arbeiten und noch mehr Rennen einpflegen, dass ihr abonnieren könnt und dann immer aktuell seid, was jetzt an Rennen ansteht. Wird noch kommen. Aber jetzt mal so unser Ausblick. Was die ersten Rennen, die jetzt anstehen, was freut ihr euch, sagen wir mal so im Januar zum Beispiel?
Gut, das erste Rennen, was jetzt auf jeden Fall ansteht, ist natürlich immer die Tour Down Under. Ich denke, das ist so der Startschuss der internationalen Radsportsaison oder zumindest der Saison, die alle so ein Stück weit interessiert. Und vor allem ist es auch so ein bisschen der erste Leistungstest. Also es gibt immer so ein paar Fahrer, vor allem aus Australien, die natürlich da schon zeigen wollen, wie gut sie drauf sind. Also in den letzten Jahren hat man da beispielsweise einen Richie Porte, einen Rowan Dennis ganz, ganz stark schon gesehen. Von daher denke ich, wird man da auch wieder so einen kleinen Einblick erhaschen können, wie gut zumindest die Australier da in die Saison starten.
Ja, und wie mir eben mitgeteilt wurde, Richie Porte ist wieder unterwegs. Also, ihn mal wieder zu sehen, würde mich freuen. Und dass die Tour Down Under wird starten, ich glaube, übernächste Woche, ne, geht es, glaube ich, los. 16. Januar. Bis 21. Januar, dann am 28. Januar das Cadel Evans Great Ocean Road Race, auch
bestimmt. Das im letzten Jahr von Nikias Arndt gewonnen wurde.
Stimmt. Boah, was habe ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber das sind so die ersten zwei großen Rennen.
Ja, und dann haben wir natürlich noch in Argentinien die Vuelta a San Juan, was auch für die, sag jetzt mal, die andere Hälfte oder für viele andere ambitionierte Fahrer der Saisoneinstieg ist.
Genau, also wir haben definitiv jetzt dieses Jahr auch dann mit einem neuen Rennen dann auch in Kolumbien dann noch so eine alternative Vorbereitungsphase als Gegenpart zum europäischen Geplänkel, nenne ich das jetzt mal. Also da haben sich jetzt auch vor allem so die Kolumbianer schon für angemeldet. Also da will Nairo Quintana, will da seine Saison starten, auch ein Rigoberto Urán will da mitfahren. Also ich denke, das wird dieses Jahr recht spannend werden. Vor allem das ein neues Rennen, wie das Ganze da so funktionieren wird.
Wir werden es mit Sicherheit zumindest, oder wir werden es höchstwahrscheinlich am Rande mitbekommen und dann beim nächsten Mal darüber berichten. Gut, haben wir heute fast die 2 Stunden voll gemacht. Das hat mich sehr gefreut. Super, dass du wieder mal mit dabei warst, Chris. Ich hoffe sehr, dass das in den nächsten Folgen immer mal wieder der Fall sein wird. Wir werden es früh genug immer ankündigen. Wenn es klappt, schön. Wenn nicht, wie gesagt, wie in den vergangenen Monaten, ne, das gibt immer gute Gründe, nicht dabei zu sein. Und wir machen das ja nur aus Spaß und der Freude und dem Hobby. Bedanken möchte ich mich für nochmal im Dezember wurde über unser Amazon-Link ordentlich mitbestellt. Also eure Weihnachtsgeschenke, die ihr über Amazon gekauft habt, sind sozusagen mit ein bisschen, ist etwas, ohne dass ihr mehr bezahlt habt, in unsere Taschen geflossen, beziehungsweise in unser Projekt, nicht in unsere Taschen. Chris, du wirst vielleicht im kommenden Jahr auch beim Profirennen unterwegs sein, da können wir dir zum Beispiel dann einen kleinen Spritzuschuss mitgeben und so weiter, also damit ihr mal ein bisschen wisst, wo das Geld hinfließt. Das wäre so eine Maßnahme, dann kann der Chris das verjuxen, sozusagen, ne? Also Champagner in Strömen und so weiter, wie man es von dir gewöhnt ist. Und ich möchte mich bei Markus besonders bedanken, also der Markus, den ich meine, der weiß jetzt, dass er gemeint ist, für seine großzügige Spende und für einen anderen Markus, der auch etwas gespendet hat und für alle, die immer spenden oder über Amazon bestellen, vielen herzlichen Dank, so macht ihr das möglich und so können wir Sachen bezahlen und so können wir Sachen finanzieren. Vielen, 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 vielen Dank dafür. Ich glaube, ich spreche da auch in eurem Namen. Und ja, noch was? Oder war es das? Okay, dann war es das wohl. Wenn ihr diese Folge hört und es ist noch nicht Dienstag, der 9. Januar, also wenn ihr vor dem 9. hört, 9. Januar, nächste Woche Dienstag ist bereits der neue Velo-Snack am Abend. Ich denke, gegen 19.30 Uhr, 20 Uhr gehen wir auch da live. Schöne Sachen, wir haben viele Klamotten getestet oder durften sie testen. Wir haben Neuigkeiten auf dem Münster-Brevet. Ganz viele schöne Sachen. Freut euch drauf und schaltet dann ein. So, schönen Abend und tschüss.
Tschüss. Ciao, ciao. Bis demnächst.